Wir haben aus einem Impuls heraus geheiratet, aus anfänglicher Liebe,
Euphorie. Wie jung warst du?
20. Ich war Einzelhandelskaufmann Lidl. Ich habe 8 Stunden am Tag gearbeitet. Keine Ahnung, 100, 120.000 Tickets wahrscheinlich.
30 Euro Eintrittspreis.
Also das Billigste war 30 Euro, das Durchschnitt sind so 34, 35 Euro.
Okay, wenn wir kurz überschlagen, 4 Millionen Umsatz. Heute zu Gast, ich würde sagen, der krasseste Aufsteiger in der Comedy-Szene in den letzten 2 Jahren. Ozan Yaran.
Ich würde ja sagen, danke für die Einladung, aber ich habe mich ja selber ein bisschen eingeladen.
Ja, das haben aber schon ein paar Leute probiert und das hat auch dann nicht immer funktioniert. Aber hat mich natürlich gefreut.
Ja, danke schön. Ich habe dich gesehen, ich habe gesagt, alter, Podcast ist geil, ich schaue mir das an. Lad mich doch mal ein. Da hast du gesagt, ja klar, lass machen.
Habe ich gesagt, lass labern. Heute stellen wir mal die Fragen hier. Nein, es ist auch kein Interview. Wir führen ein Gespräch heute.
Sehr gerne.
Ich freue mich, dich näher kennenzulernen, weil man ja doch, wenn man sich Backstage trifft, es ist, was heißt oberflächlich, man redet kurz über die Auftritte, aber viele Leute lernt man ja gar nicht richtig kennen.
Nee, Alter. Also ich würde auch gerne wirklich, aber mir fehlt die Energie, mir fehlt die Kapazität, mir fehlt...
Total.
Es ist halt abarbeiten so ein bisschen, ne? Open Stage schnell testen, neue Jokes.
Wir sind ja auch, wir haben ja eine Aufgabe da, wir sind ja auch fokussiert, so vorher im Kopf nochmal die neuen Ideen, die neuen Jokes durchgehen. Dann danach gehst du wahrscheinlich auch immer relativ schnell weiter, ne?
Ich kann das auch nicht, ne? Ich höre immer wieder von Kollegen, wie sie nach den Shows abhängen, auf ein Bierchen oder so. Ich kann das nicht, Alter. Wie soll ich denn das machen? So,
zeitlich meinst du?
Ja, also ich habe nicht die Energie, ich habe nicht die Kapazität. Ich muss am nächsten Tag wieder früh raus, aufstehen und arbeiten. Und also ich habe es nie gecheckt.
Das ist natürlich auch ein Vorteil. Ich glaube, Jerry Seinfeld hat das auch mal gesagt, um erfolgreich zu werden. Don't hang. Sitz nicht doch da und trinke. Ja. Mach dein Zeug, mach deine Arbeit und geh nach Hause.
Ja, mir fehlt die Zeit.
Ja, ist sicherlich auch vorteilhaft. Aber ich muss sagen, es gibt relativ wenige Hangs in der Comedy-Szene oder dass viel gesoffen wird und Party gemacht wird, habe ich echt nicht das Gefühl.
Also früher war ein bisschen mehr. Aber die Zeiten jetzt sind auch, Moritz, sind so andere Zeiten als früher, Alter.
Was hat sich geändert?
Boah. Früher bist du noch gefühlt, also unter katastrophalen Umständen aufgetreten.
Ja.
Jetzt ist das ja halt einfach so, du hast an jeder Ecke eine Open Stage, du hast an jeder Ecke eine Bühne, musst dich einfach nur ankündigen, kommst dahin, alle Bedingungen perfekt gegeben. Publikum warm Sound, gespielt, Licht. Sound, Licht, Stand-up. Früher sind wir auf Varieté-Bühnen aufgetreten.
Stimmt.
Das heißt, du hattest vor dir einen Jongleur, du hattest nach dir einen Animateur und zwischendurch war Stand-up.
Wenn man das mit Sport vergleicht, wir haben hier echt ein Leistungszentrum vor der Tür. Es ist wirklich Berlin sicherlich die besten Bedingungen. Andere Städte rücken auch nach, aber wir haben hier, selbst ich bin jetzt, habe ich eben gesagt, 2,5 Jahre dabei. Ist noch nicht so lang.
Aber deine Comedy gefällt mir wirklich sehr. Also ich muss dazu sagen, ich habe mir das paar Mal schon reingezogen.
Danke.
Ich stand da und habe mir das angehört. Ich fand das echt gut. Also ich muss dazu sagen, wirklich geiler Scheiß, Alter. 3 Jahre dabei und schon so individuelle vor allen Dingen. Also nicht so Hack-Scheiß so, was jeder Zweite macht so. Wirklich geile Sachen, wo ich mir, ja, das ist gut, Digga. Also,
danke dir. Ist vielleicht mein Kopf auch ein, auf jeden Fall krank irgendwo, also die Gedanken, die ich habe und aber ich liebe das jetzt, diese Sachen, die ganze Zeit schon in mir drin waren, mein ganzes Leben, jetzt ein Output zu haben, um das auf der Bühne rüberzubringen und das ist geil, ich liebe das, ja.
Also man merkt halt, dass du ein intelligenter Typ bist, also das ist halt, also differenzierte Gedankengänge. Es ist ja nicht so einfach, so die banalsten Sachen, wo jeder Zweite drauf kommt und sich jeder denkt, oh, okay, so ist das. Es ist persönlich auf deine Person bezogen, aber dennoch also einzigartige Sachen, die nicht übertragbar sind auf jeden anderen. Also deswegen, also ich finde es gut.
Danke dir. Das ist jetzt eigentlich eine gute Überleitung, das wollte ich heute einmal kurz einschieben. Genau, 2,5 Jahre mache ich jetzt Comedy und ich will im Oktober, November, Dezember mache ich eine kleine Tour, eine ganz kleine Tour, 10 Städte. Ich hoffe, wenn die Folge rauskommt, wird es die Tickets schon geben, deswegen in der Description gibt es einen Ticket-Link. Warte, ich kann kurz sagen, das ist in Leipzig, Frankfurt, Stuttgart, Wien, eine Stadt in Österreich, Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf, Köln und Essen.
Geil.
Habe ich selber organisiert, ich habe ja kein Management. Das ist ja auch das Geile, dass mittlerweile über Comedy Flash, über Jan, dann über Schnack in Hamburg oder Lucky Punch in München. Genau, deswegen
Toi, 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 viel Erfolg.
Danke dir, das ist ich mag das auch oder ich brauche das, mir Ziele zu setzen, zu sagen, okay, ich habe jetzt die 7 Monate, ich habe jetzt irgendwie 45 neue Minuten. Ich hatte ja schon einmal einen Cut gemacht nach 2 Jahren. Ich habe jetzt und jetzt habe ich noch Zeit, irgendwie um 30, 40 dazu zu machen. Aber so funktioniere ich. Ja, ich brauche dieses Ziel und darauf arbeite ich jetzt hin. Das heißt, genau, schaut in der Description nach, dann könnt ihr schon Tickets kaufen.
In Berlin komme ich vorbei. Wenn ich Zeit habe, komme ich vorbei.
Oh, gerne. Ja. Gebe ich dir Gästeliste. Brauchst du kein Ticket.
Wo spielst du in Berlin?
Wahrscheinlich, es wird ja bald einen neuen Comedy-Club geben, wahrscheinlich dort.
Ah, da, Jan, was Jan.
Genau, was Jan plant. Ja, weiß ich jetzt gar nicht, wie offiziell das ist hier, aber naja, ja, es wird bald einen neuen Comedy-Club geben.
Das und ist die Kamera, die aufzeichnet?
Die und die auch. Ah, okay. Wir machen 3 Kameras. Und werde vielleicht auch ein kleines Tryout, vielleicht im Wohnzimmer in Mad Monkey Room machen. Ich mache jetzt im März ein Halbsolo mit Hendrik Bremer zusammen. Und das ist ja auch so toll. Ich habe ja auch schon mehrfach mit Rasmus hier ein Halbsolo im Comedy Flash gemacht, dass wir hier diese Möglichkeiten haben, einfach zu sagen, so, ich mache mal eine halbe Stunde, da kommen Leute, du kannst das ausprobieren. Das hattest du ja vor 5 Jahren nicht so wahrscheinlich die Möglichkeit. Nee.
Also das Gute ist natürlich, wenn du viel auf diesen kleinen Bühnen gemacht hast, dass die Veranstalter dir gegenüber auch extrem wohlgesonnen sind und dir natürlich mehr Freiräume gestatten. Also das Geile ist zum Beispiel, wenn ich den Mad Monkey Room anrufe, ey, ein Tryout, klar, kriegen wir hin.
Ja.
Dann und dann. Jan, immer.
Ja.
Ich muss Jan anrufen, nicht mal. Ich schreibe ihm eine WhatsApp, ey, Tryout, schickt er mir schon 5 Termine, an denen ich spielen kann.
Ja.
Aber das ist natürlich auch, also eine Hand wäscht die andere. Ich habe diesen Bühnen sehr viel zu verdanken.
Mhm.
Also sehr, sehr viel zu verdanken, weil da übe ich halt, das ist mein Trainingsplatz.
Ja.
Und aber im Gegenzug versuche ich ihnen auch zu helfen, wenn die mal, was weiß ich, also ich beende ja oft die Show als Headliner zum Beispiel, ich versuche dann immer am Ende etwas sehr Sicheres zu spielen, damit die Leute 100%ig mit einem Lacher rausgehen und damals noch die Spende halt dann auch höher ist, damals wurde ja gespendet.
Stimmt.
Und also ich habe dann auch versucht, oftmals als letzter Comedian das Publikum immer sehr, sehr toll und mit einem tollen Gefühl nach Hause zu lassen, dass die halt einen besseren Eindruck haben und halt dann wiederkommen.
Ja.
Also eine Hand wäscht die andere und ich glaube, mit den Berliner Bühnen haben wir uns über Jahre hinweg immer gegenseitig geholfen. Ja, ich sage immer, wenn du Künstler werden willst, musst du nach Berlin. Wenn du Geld verdienen möchtest, musst du nach Köln.
Auf die Karnevalsbühnen dann? Oder?
Nee, also da sitzen halt alle Produktionsfirmen. Alle.
Stimmt.
Da sitzen Brainpool, Nightwash, da sitzen Konstantin, also Konstantin hat, glaube ich, da eine Zweigstelle. Also alle Agenturen sitzen dort und da verdienst du halt Geld. Ne?
Aber wenn man Geld, man sollte, glaube ich, nicht mit Comedy anfangen, wenn man reich werden will.
Ja, auf gar keinen Fall. Also es ist definitiv der falsche Ansatz, weil die ersten 5 bis 6, 7 Jahre gehst halt leer aus. Also erstens das, zweitens ist es halt immer der Ansatz. Also wenn du Comedy machst, um wirklich reich zu werden, dann verlierst du dich irgendwann darin, weil es gibt halt zwei Ansätze. Es gibt Menschen, die machen Comedy und reden über das, was sie lustig finden.
Mhm.
Und es gibt Menschen, die nennen wir auch so ein bisschen Hacks, die reden über das, worüber das Publikum lachen könnte.
Ja.
Also ihr Ansatz ist, hey, worüber lachen die? Dann rede ich darüber.
Mhm.
Und dadurch wirst du irgendwann Alkoholiker, Alter, weil du verlierst dich irgendwann darin.
Dann so. Hast du selber keinen Bock mehr auf deinen Scheiß. Ja,
Alter, dann bist du im Schwabenländle, ey, ich kann doch mal Schwabenwitze machen. Bist du in Bayern, ey, worüber lachen die auf dem Oktoberfest?
Ja.
Dann bist du in Köln, ja, sind die da nicht alle ein bisschen ha? Und dann rede ich darüber. Alter, bist du ja nicht authentisch.
Das ist wahrscheinlich wie diese Schlagersänger früher, so Roy Black oder die dann ihre Seele verkauft haben und einfach das gesungen haben, was das
kann ich nicht. Also ich
was das Volk geil findet.
Ich habe mir immer wieder gesagt, ich mache das, was ich lustig finde. entweder die Leute mögen es oder die.
Ich glaube auch langfristig ist das Erfolgsversprechen. Das ist wahrscheinlich ein längerer Weg.
Ja.
Aber du bist einfach ein besserer Künstler, wenn du das machst, worauf du Bock hast.
Ja, definitiv, definitiv. Ich könnte es nicht. Also es gibt einige Comedians in der Szene, wo ich mir denke, oh, das tut weh. Aber hey, jeder soll machen, wie er denkt. Und
es ist sowieso immer wieder der Kampf. Wir treten da gemeinsam auf und es ist schon sehr vergleichbar. Ja. Comedy ist ja eine sehr vergleichbare Kunst. Ja. Man hat auch immer eine Idee davon, wer am besten funktioniert hat an dem Abend.
Schaust du dir, darf man während des Podcasts trinken?
Ja, klar.
Ja. Konkurrierst du auch mit anderen? Schaust du auch auf andere und sagst, oh?
Schon, aber ich muss sagen, so jetzt, es gibt ja verschiedene Konkurrenzthemen. A, Reichweite oder TV-Angebote oder wer ist bei irgendwelchen YouTube-Formaten dabei. Und dann gibt es wirklich die inhaltliche Ebene, wer ist ein guter Comedian? Und die inhaltliche Ebene sehe ich viel sportlicher, finde ich dann auch irgendwie ja geil, irgendwie gute Idee, der entwickelt sich gut. Und ich glaube, das tut uns allen auch gut, dass die Szene immer besser wird und da wird gute Leute auftreten und es pusht einen auch selber. Gibt einem ja auch Ideen, es inspiriert einen.
Ja.
Und dann gibt es natürlich, die mir ein bisschen schwieriger fällt, so diese ganze Ebene, okay, wie viel Reichweite hat der, wo gehen die Reels ab?
Ja.
Und das fickt den Kopf schon sehr manchmal.
Ja.
Wie ist das bei dir?
Null.
Also ich gar nicht, nee, echt?
Nee.
Gar nicht.
Also ich muss dazu sagen, ich habe die wichtigste Lektion, die ich in diesem Job gelernt habe, und das ist die aller wichtigste Lektion, du bist am, zwei Dinge. Du bist am besten, wenn du selbst bist, und du bist am besten, wenn du glücklich bist.
Ja.
Und ich habe gecheckt, was mindert meine Glückseligkeit.
Ja.
Meine Glückseligkeit mindert eben dieser Competition-Gedanke. Ich versuche das immer aus anderer Perspektive zu schauen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zu einem Künstler schaue, ey, der kommt mit seiner Reichweite hart an meine ran, ich finde das nicht gut. Aber jetzt versuch dich mal in seine Situation hineinzuversetzen. Ey, da ist dieser Osan, der hat eine größere Reichweite als ich. Ich finde das scheiße, obwohl ich mehr arbeite, mehr Videos drehe und dies, das. Egal wie du es drehst, es gibt keinen Gewinner. Weil jeder schaut immer irgendwie auf den anderen, ist frustriert oder hat irgendwie Neid in sich. Und also egal, es ist halt ein Teufelsrad. Egal wie du es drehst, irgendjemand ist immer unglücklich, irgendjemand ist immer traurig. Und ich habe mir irgendwann vor langer, langer Zeit diesen Gedanken abtrainiert tatsächlich, so leicht war das nicht, abtrainiert, abgewöhnt. Und ich gönne jedem Künstler, jeder Künstlerin absoluten Erfolg. Die können mich auch von mir aus alle reichweitentechnisch, alle überholen. So habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Ich mache mein Ding, versuche so gut es geht, weil ich will glücklich sein in diesem Job.
Meinst du, dir würde das auch so leicht fallen, wenn du selber nicht so erfolgreich wärst?
Das ist eine verflucht gute Frage. das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, daher kommt das ja, weil bisher, vor der Pandemie, hatte ja jeder mehr Reichweite als ich. Jeder war ja gefühlt erfolgreich.
Ich kann mich erinnern, als wir uns kennengelernt haben. Übrigens ganz kurz. Das hat mir eine Freundin mal geschenkt. Das war mein erster Auftritt. Das war das Line-Up vom ersten Auftritt. Und ein paar Leute waren auch schon hier im Podcast. Da ist Shahak dabei. Erika war jetzt letztens dabei. Philipp Okel, Soso und Dominik hat geil moderiert. Und du warst auch dabei. Ziemlich geil. Gutes Line-Up.
Geil, Digga. Geil, ja.
Und da weiß ich noch, da haben wir kurz geredet. Du hast mir viel Erfolg gewünscht. Und dann hast du draußen mal gesagt, so hey, alles Gute, bleib dran.
Ja.
Und dann bin ich dran geblieben, aber ich kann mich erinnern, du hast damals, ich weiß, dann hatte ich dich mal auf Insta gesehen, ich glaube so um die 40.000 Follower.
Wahrscheinlich.
Ja, irgendwie, dann hast du damals noch ein anderes Format probiert, du hast damals irgendwie noch mehr in die Kamera geredet,
ja, ja,
so Sketche und so. Hey, aber hey, man probiert Dinge aus.
Also ich, zu deiner Frage von vorhin, ich glaube tatsächlich, dieser Grundgedanke kommt eben davon, wenn du einfach 5, 6 Jahre keinen Erfolg hast, ins Leere spielst und immer wieder guckst, wie kann ich was besser machen, wie dies, das, jenes. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, das macht mich nicht glücklich, Mann. Also dieses permanent auf andere schauen, permanent vergleichen, weil ich mache das ja nicht, weil ich denke, ich bin besser als der ein oder andere. Mhm. Ich will meine Familie damit ernähren. Also ich habe eine Familie zu ernähren. Und ich will ja nicht es nebenbei betreiben. Ich will, bin ja aus tiefstem Herzen Comedian. Und aber irgendwann habe ich halt für mich gesagt, und da hatte ich noch keinen Erfolg, in keinerlei Richtung. Ich habe Solos gespielt vor 10 Leuten, 12 Leuten. Im Düsseldorf, erinnere ich mich, habe ich im Tackelgarn gespielt. Da habe ich die kleinste Bühne nicht voll bekommen, 70 Leute. Bin ich 700 Kilometer gefahren, um vor 12 Leuten aufzutreten. Und mein erster Satz damals auf der Bühne war, Freunde, versteht mich nicht falsch, aber ich habe mich zu Hause von mehr Menschen verabschiedet. Und das war tatsächlich so. Und
guter dann, Opener.
Ja, und irgendwann habe ich halt gesehen, ey, okay, das ist nun mal die Realität, so ist es, mach das Beste draus, aber dieses Vergleichen und Wettbewerb, das zieht mich nur runter. Das macht mich traurig.
Ist so. Ist auf jeden Fall gesund, wenn man das von sich streben kann. Ich kann damals, ich habe das schon an der Uni, wo ich studiert habe, das war eine sehr gute Uni, wir haben BWL studiert, wir waren 80 Leute. In diesem Jahrgang sind Leute dabei, die haben Zalando gegründet, die haben, also von diesen 80 Leuten sind halt irgendwie 50, 60 Leute heute Millionäre. Das war so diese Internetzeit und da musste ich auch lernen, irgendwann rauszukommen aus diesem Vergleichen. Was ich irgendwann geschafft habe, jetzt, das Lustige war, ich wollte es denen irgendwie auch immer beweisen. Irgendwann hatte ich es dann geschafft, ein Unternehmen zu verkaufen. Und lustigerweise waren mir dann die Leute, denen ich es immer beweisen wollte, gar nicht mehr so wichtig. Das war so für mich, da dachte ich so, ich habe die ganze Zeit irgendwie versucht, irgendwem was zu beweisen und diese Leute sind mir überhaupt nicht wichtig und mit denen habe ich heute gar nichts mehr zu tun. Warum machst du das? Ja,
es ist, ich verstehe es halt nicht, warum der Mensch so konzipiert ist. Natürlich hat das auch seine Vorteile. Es treibt dich auch irgendwie voran, klar. Aber ich glaube, man muss die Maßstäbe richtig setzen. Maßstab solltest halt immer du selbst, deine eigene Leistung sein. Du solltest dich natürlich von Menschen inspirieren lassen.
Total.
Ja, ich schaue mir halt immer wieder auch andere Comedians an, die weitaus mehr Erfolg haben und dann denke ich mir, geil, lass mich inspirieren und so. Mhm. Und denke mir, der hat das toll gemacht, ich sollte es mal auch so ähnlich. Aber mein Gefühl in dem Moment möchte ihn ja nicht seinen Erfolg aberkennen, um Gottes Willen. Ich lasse mich inspirieren, ich lasse mich motivieren, aber hey, also ich habe keinen Wettbewerb, kein Competition.
Machst du bei Wettbewerben mit?
Nee, gar nicht mehr.
Das ist interessant. Ich hatte auch schon häufiger den Gedanken, weil ich bin ein ehrgeiziger Mensch.
Ja.
Ich glaube, hast du auch mal gesagt, wenn ich dort mitmache,
willst du gewinnen?
Möchte ich gewinnen.
Ja.
Und dann gab es schon Situationen, wo ich ein gutes Set hatte und ich war nach dem Set happy und alles gut. Und dann kommt diese Abstimmung und dann kommt so ein komisches Gefühl mit rein. Und ich so, warum ist doch, es war eigentlich alles gut. Und jetzt haben wir hier irgendwie so eine Abstimmung gemacht. Das ist doch scheiße.
Wettbewerbe gewinnt auch niemals der beste Comedian ist, sondern derjenige, der den besten Moment hat.
Oder auch den die Leute mögen. Ja, also das ist ja auch
damit wichtig. Damit impliziere ich auch mit rein. Du hast den besten Moment, du bist am sympathischsten in dem Moment, am lustigsten, am relatablesten. Du bist so, oh, den mag ich, der ist lustig.
Ja.
Der beste Moment und die Person gewinnt dann.
Total. Und jetzt hat sich bei dir, ich habe eben gesagt, der Comedian, der irgendwie den größten Sprung gemacht hat, würde ich jetzt mal so sagen. Du bist jetzt von 40.000 Followern auf fast 300.000 mehr, auf 330 oder so habe ich eben gesehen. Du spielst nicht mehr vor 12 Leuten in Düsseldorf, sondern du spielst jetzt, spielst du dieses Jahr Tempodrom? Sind 3.000 Leute?
2.600 sind es, Tempodrom, ja. Das Tourfinale der neuen Tour ist in der Benz Arena.
Wow.
Das ist der Plan. Also ob der Plan jetzt aufgeht oder nicht, das weiß ich nicht. Aber juckt mich auch nicht.
Also Tourfinale, neue Tour ist dann 2025.
26. Frühjahr 26.
Also hast du noch, genau, 2 Jahre. Ab jetzt 2 Jahre.
Ja. Das ist der Plan. Aber hey, also ich erinnere mich einmal, da habe ich noch vor der Pandemie in Mainz gespielt, im Unterhaus.
Mhm.
120 Leute, nicht mal ausverkauft. 140 passen rein, 120 Leute. Ich habe mich gefühlt, als würde ich Lanxess Arena 13.000 spielen. Ne? Also ich war an dem Tag so happy, ich kam auf die Bühne, wow! Und es waren 120 Leute, weil ich hatte das noch nie.
Aber 120 Leute können sich grandios anfühlen.
Aber auch du musst dir jetzt vorstellen, jetzt zum Beispiel spiele ich Admiralspalast vor 1.600 Leuten.
Mhm.
Das Unterhaus hat mich glücklicher gemacht.
Ach echt?
Ja,
weil der Sprung größer war.
Ja, weil ich kannte es nicht. Moritz, ich bin vor Ich habe alles gemacht. Ich habe immer geschrieben, ich bin immer aufgetreten, ich bin 5-mal in der Woche in die Open Stage gegangen, jeden Scheiß selber geschrieben, gemacht und getan und geackert. Ich will mich auch nicht, aber es gab nie Erfolg. Es gab nie Erfolg. Ich konnte meine Familie davon nicht ernähren. Mhm. Und wenn du dann in Mainz bist vor 120 Leuten und fast ausverkauft zum ersten Mal, dann denkst du dir, wow, bist du ein Rockstar, Alter.
Aber da zeigt sich dann auch zum ersten Mal wahrscheinlich, okay, das kann funktionieren.
Ja, ja.
Also das ist jetzt hier der Anfang.
Ja, ja, und jetzt, dann habe ich halt während der Pandemie angefangen, halt Reels zu schneiden. Viele Leute behaupten ja, ich sei der erste Comedian, der das, war ich nicht, um Gottes Willen, damit möchte ich auch aufräumen. Der Dominik Jóźwiak zum Beispiel hat das einige
kurz
Zeit
vor dir, ja.
Genau, der hat es schon vor mir angefangen. Ich habe halt einfach, Dominik hat gesagt, Digi, mach das, das bringt was. Dann habe ich auch damit angefangen. Und ich habe es halt einfach in einer höheren Schlagzahl als er gemacht. Ich habe es halt jeden Tag gemacht.
Machst du immer noch täglich?
Täglich.
Du, schneidest du den Scheiß immer noch selber?
Ja.
Du bist verrückt. Du ich bist echt verrückt.
Gestern das Video für heute geschnitten.
Mhm.
Heute Nacht werde ich das Video für morgen schneiden.
Kannst du schwer abgeben?
Kommt drauf an, was.
Also, Hausarbeit kannst du.
Also Hausarbeit zum Glück macht größtenteils meine Frau, ja. Also obwohl ich sie da auch weitaus mehr unterstützen sollte. Aber ich denke mir, also ich mache ja, Papierkram mache ich ja gar nicht. Also,
okay, macht alles Management.
Alles Management, ich mache ja gar nichts. Also,
oh, das ist so geil.
Ich muss nur irgendwo hin und spielen.
Ja.
Sonst mache ich nichts. Ja. Ich mache keine Hotels, ich mache keine Fahrten, ich mache gar nichts. Ja. Aber alles Künstlerische.
Bist du, ja.
Genau.
Und Video gehört dazu. Der Schnitt ist natürlich auch wichtig, um ein Video erfolgreich zu machen.
Ja, ja, Moritz, die Leute verkennen halt immer meine 120 bis 150.000 Tickets, die ich verkauft habe, habe ich über die Videos verkauft. Über nichts anderes.
Krass.
Das ist, Fernsehen hat mir wenig gebracht, sehr wenig, weil Fernsehen bringt dir nichts, wenn du einmal alle 7 Monate zu sehen bist.
Du musst immer,
du brauchst eine Omnipräsenz.
Die Leute sich erinnern. Ja.
Du brauchst eine Omnipräsenz im Fernsehen. Ja. Und das hatte ich nicht. Also ich hatte das nie.
Mhm.
Und auch allgemeine Sachen, ne? Zeitungsartikel und so, bringt halt nichts.
Ja.
Bei mir waren es nur die Videos. Und deswegen finde ich auch von den Menschen immer, ist ein bisschen, also nicht falsch, aber sie erkennen den Wert dieser Videos nicht, wenn sie einfach sagen, warum gibst du es nicht ab? Ja, Digi, gibst du die Verantwortung von 150.000 Tickets ab? Mhm. So, also meine Videos, ich habe jetzt mit der Tour, ich will nicht lügen, jetzt, keine Ahnung, 120.000 Tickets wahrscheinlich im Dreh verkauft. Ich will aber nicht lügen, mir ist die Zahl nicht so ganz bewusst.
30 Euro Eintrittspreis.
Also das Billigste war 30 Euro, das Durchschnitt sind so 34, 35 Euro.
Okay, wenn wir kurz überschlagen, 4 Millionen Umsatz. Ich habe BWL studiert. Ich liebe immer so.
Weiß ich nicht.
Und 30% für dich.
Netto meinst du?
Weiß ich nicht. Steuern musst du noch drauf zahlen.
Ja, ja. Also weniger. Leider, ja. Weil dazu kommt Agentur, Tourmanager, Steuern.
Ja.
Also netto bleibt mir weniger als 30%.
Ja. Aber ich verstehe das total. Und Schnitt ist ein wichtiger Teil des künstlerischen Prozesses.
Ja.
Wie du in das Video einsteigst. So. Du hast eine Stunde Auftritt und welche 30 Sekunden oder 60 Sekunden du da rausschneidest, ist, und wenn du das dann delegierst, dann musst du das erst irgendwie schreiben, was da rein soll.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht, so Videos schneiden. Ich mag das auch. Für mich ist das so ein bisschen meditativ. Auch.
Ja, Digga, ich mache immer ich mach Fernseher an.
Ach, du schaust Dragon Ball dabei?
Jetzt habe ich gerade Breaking Bad geschaut. Weil ich bin
Spätzünder. Hast du jetzt geschaut zum ersten Mal?
Ich schaue zum 5. Mal.
Ah,
Breaking Bad ist meine Lieblingsserie.
Ja.
Und ich bin Serien- und Filmfreak. Mhm. Sehr, sehr drin. Und Breaking Bad ist für mich das beste Drehbuch, das jemals geschrieben wurde.
So. Wusstest du, dass teilweise das während des Drehs noch geschrieben wurde? Also denen war teilweise Anfang der Staffel noch nicht klar, wie es ausgeht.
Das wusste ich nicht.
Ja, ja, ich habe mal ein paar, wie heißt der, Vince Gilligan oder der das produziert und geschrieben hat. Gibt es ein paar geile YouTube-Videos zu.
Super spannend. Beste Serie. Schaue ich immer, dann schneide ich Video. Wenn ich irgendwas nicht verstehe, drücke ich auf Pause, höre kurz hin, schneide und so, ja. Und deswegen, also ich denke halt immer wieder, meine Agentin sagt mir halt auch immer wieder, ja, geben wir das doch ab. Ich denke mir, ja, Digi, aber das ist halt big Verantwortung. Hast du ein Format für mich, was ähnlich viel erreicht wie diese Videos, dann gebe ich das ab und kümmere mich darum. Ja. Aber solange das nicht da ist, gebe ich die Videos nicht ab.
Ja.
Weil das, Alter, der ganze Erfolg, den ich heute zum Glück, also Erfolg, ich kann mich ja nicht beschweren, es sind die Videos.
Total.
Nichts anderes.
Und vor allem jeden Tag, du bist dann auch eine Person, es ist ja eigentlich eine einfache Gleichung, wenn man erkennt, dass was funktioniert, dann die Disziplin und die Hingabe zu haben, wie du, zu sagen, okay, ich mache das jetzt jeden Tag. Weil ich weiß, wenn ich das jetzt mache, dann geht die Rechnung auf.
Aber Moritz, ich muss auch mit einer Sache aufräumen. Viele Leute behaupten ja, und ich höre das immer wieder von rechts und links, Ostern sei total fleißig. Nein, die Comedians, die meisten sind einfach faul. Weil ich muss dazu sagen, ich war Einzelhandelskaufmann Lidl. Ich habe 8 Stunden am Tag gearbeitet. Mit einer halben bis dreiviertel Stunde Pause.
Ja.
Welcher Comedian arbeitet denn 8 Stunden am Tag? Das heißt, es ist normal, was ich mache. Die Comedians sind einfach nur faul. Die denken sich, ich schreibe jeden Tag. Ja, wie lange? Ich setze mich jeden Tag eine halbe Stunde an den Laptop und schreibe. Eine halbe Stunde. Menschen, Alter, Krankenpfleger, Menschen, Ärzte oder Polizisten arbeiten 8-9 Stunden am Tag. Ja. Also chill mal. Du bist nicht fleißig, du bist faul. Du schläfst bis 11-12, setzt dich mit einem Espresso schön hin. Ich lass mich mal inspirieren, eine Stunde schreiben. Aber jeden Tag. Digga, du schreibst jeden Tag eine Stunde. Chill mal, das ist nichts.
Ja, so. Ich weiß, was du meinst. Lustigerweise, Jerry Seinfeld hat auch mal genau das gesagt. Er hatte auch diesen Moment, wo er dann irgendwelche Bauarbeiter, er hat Mittagspause gemacht, dann sieht er irgendwelche Bauarbeiter, da arbeiten und hat gesagt so, ey, wenn die so einen Job 8 Stunden machen können, wieso kann ich nicht 3-4 Stunden am Tag schreiben?
Ja.
So, wieso nicht?
Ja, ich habe das halt einfach so gemacht, dass ich meinen Arbeitsalltag irgendwann aufgeteilt habe in Videoschneiden, inspirieren lassen, schreiben.
Und hast du so einen Plan, dass du jeden Tag so deine feste Struktur hast?
Nein. Also ich versuche, eine feste Struktur einzuhalten, aber ich mache es bewusst nicht so, weil ich den kreativen Prozess nicht an irgendetwas binden möchte.
Ja.
Weil ein Kollege zum Beispiel hat mir mal gesagt, er kann nur schreiben, wenn er einen Espresso trinkt.
Da musst du viel Espresso trinken, ja.
Ja, also da geht ja nicht. Also ich will ja überall zu jeder Zeit kreativ aktiv sein. Und deswegen, also kann beim Kaffee trinken sein, kann aber auch beim Spazieren sein, kann unterwegs sein mit meiner Frau, mit den Kindern Zeit verbringen. Deswegen, also jederzeit.
Schreibst du dann so ein, bei mir ist es so, wenn mir ein Gedanke kommt, dann hole ich eigentlich schnell mein Handy raus und schreibe meistens nur ein Wort oder zwei auf.
Mach ich auch.
Weil die Gefahr ist immer, dass es sofort weg ist. Man denkt sich, ey, das ist so ein guter Gedanke, den erinnerst du. Vergisst es immer wieder.
Vergiss es. Also ich schreibe den Gedanken immer auf.
Ja.
Ich schreibe den Gedanken mal auf. Heute zum Beispiel habe ich mir, ich war ja ein bisschen früher da, habe ich im Auto gesessen und ein bisschen YouTube-Videos geguckt.
Mhm.
Und da habe ich mich auch inspirieren lassen und habe mir dann Gedanken runtergeschrieben. Und die arbeite ich dann aus, wenn ich halt, ich habe halt so Bürozeit am Tag. Das ist so meist zwischen 10 und 12. Dann setze ich mich hin und versuche, die Gedanken auszuarbeiten. Mhm. Aber ich schreibe halt so gut wie gar nicht. Ich laufe halt rum, ich steigere mich hinein und versuche, die Punchlines auf natürliche Art und Weise zu entwickeln.
Die kommen dann auf der Bühne?
Nee, die kommen, wenn ich halt zu Hause rumlaufe. Mhm. Mhm. Dann schreibe ich mir nur die Punchlines auf.
Ja.
Und das war's. Mehr schreibe ich nicht. Also ich schreibe nie ein Set aus.
Ja, ja. Das wird bei mir auch immer weniger. Und das ist schön, wenn man diesen Skill immer mehr hat. Okay, ich hatte jetzt diese Ideen, ich weiß, die Punchlines sind, ich gehe jetzt auf die Bühne und dann kommt das ganz natürlich. Ja. Und dann muss man das 3-4 Mal sagen und dann irgendwann erinnert man sich dran.
Ja, also ich könnte es auch nicht ausschreiben.
Nee,
dafür bin ich.
Ist dann auch nicht natürlich.
Nee, dafür bin ich auch zu faul, Alter. Also ich schreibe doch nicht den ganzen Scheiß auf. Das meine ich.
Und ich finde, Comedy, es ist immer noch, dass so viele Leute auf diesen Shows sind, die zum ersten Mal auf einer Comedy-Show sind. Und ich denke mir immer, die haben alle so eine gute Zeit, wenn man die danach sieht oder mit denen spricht. Das Thema wird einfach weiter sowas von explodieren, weil die Leute, das ist so, die entdecken gerade erst, oh, es gibt da dieses Format, ich sitze da 1,5 Stunden, da sind 5 Comedians, ich lache. Das ist einfach eine Erfahrung, die du sonst nicht machst im Leben. Ne?
Die Arenen der Zukunft werden Comedians voll machen. 100%.
In den USA siehst du es ja schon.
Ja, klar. Also definitiv, weil es ist halt mit keinem Medium wie Stand-up-Comedy erreichst du so unterschiedliches Publikum auf so eine differenzierte Art und Weise. Weil du kannst ja, also die Leute müssen ja nur lachen. Du kannst ja über alles reden, aber sie müssen am Ende lachen.
Ja.
Und wenn sie am Ende lachen, kannst du einfach über alles reden. Du kannst über ernste Themen reden, du kannst über schwachsinnige Themen reden, du kannst aber auch darüber reden, wie du sonntags morgens deine Socken sortierst. Am Ende müssen sie nur lachen. Und das ist halt ein Medium, was halt sehr mächtig ist. Ne?
Total. Und Comedy wird ja immer besser, weil, ohne das irgendwie zu verurteilen, die Comedy, die es vor 10, 20, 30 Jahren in Deutschland gab, die Leute sind, die haben ihr Programm zu Hause geschrieben. Mhm. Also es gab ja keine Testbühnen, keine, nicht so, nee, wie es heute das gibt. Und dieses klassische amerikanische Stand-up oder englische, man geht raus und arbeitet das Bit aus über 50 bis 100 Auftritte. Mhm. Und dadurch wird es natürlich auch besser, als wenn jemand zu Hause sitzt und eine Stunde Programm schreibt und dann mit auf die Bühne geht. Es ist einfach viel mächtiger und punchiger, mehr Punchlines, größere Lacher. Es wird einfach besser dadurch. Und dadurch glaube ich, dass diese neue Comedy-Welle einfach riesig werden wird.
Ja, ich verstehe halt die Comedians nicht, die halt Programm schreiben, ohne Open Stages zu besuchen. Ne?
Mir ist das ein Rätsel. Also irgendwie bewundere ich es auch. Ja. Ich denke so, krass, wie schaffst du das?
Ja. Ich könnte es nicht. Ich könnte es ums Verrecken nicht. Also auf gar keinen Fall. So, also Respekt an diejenigen, die es machen und die es auch hinkriegen, die dann auch fantastisch sind am Ende. Mhm. Aber ich kann es nicht, Alter. Ich kann mir auch nicht anders vorstellen, wie man noch anders arbeitet oder so. Aber es gibt wirklich Ausnahmen, die brillant sind auf der Bühne, ohne einen Open Stage zu besuchen.
Wie oft bombst du noch nicht ein ganzer Auftritt, sondern mit einer Idee? Also, dass du sagst, okay, hast du eine relativ hohe Trefferquote, dass du sagst, die Gedanken, die du hast, du schaffst es, die zum Erfolg zu bringen, oder sortierst du relativ viel noch aus?
Das ist eine gute Frage. Also, ich habe zum Glück eine recht hohe Trefferquote, aber die Intensität der Treffer, die variiert natürlich von A-Material zu B-Material. Also manchmal kommt das so gut an, dass ich sage, ey, komm, nehmen wir genauso auf, musst du nichts mehr machen. Und manchmal, sehr oft, muss ich noch lange dran arbeiten. Und, und sehr vereinzelt kommt es halt auch vor, dass ein Gedanke komplett bombt. So, ich hatte vorgestern Lass labern.
Stimmt, dein YouTube-Format.
Genau, mit Comedy Flash. Mit Comedy Flash. Und da mache ich ja immer mein eigenes Opening. Ich gehe auf die Bühne und spiele erstmal Set. Mhm. Nur um zu testen, weil ich nicht mehr so oft dazu komme. Und da habe ich auch einen Gedanken geäußert, der kam nicht so gut an. Und da dachte ich, oh gut, daran muss ich noch arbeiten.
Ja.
Also kommt schon vor, klar. Aber das gehört halt dazu, ne?
Ist natürlich. So richtig, kannst du dich an dein letztes Bombing erinnern?
Ja, also das war die Fastenzeit. Ich habe gefastet, Ramadan, und da war das noch im Kukabura damals, in der Schönhauser Allee.
Ja, unweit von hier.
Und da habe ich gefastet und bin auf die Bühne. Und das waren die schrecklichsten 15 Minuten, die ich jemals hatte.
So, wir hatten gerade kurze Pause. Du hast noch nie gekokst in deinem Leben?
Nee.
Du hast gerade, weil Ostern hat mich gerade gefragt, in der Wohnung. Weil es ist schon eine Wohnung, wo man Koks-Partys vermuten würde. Eine Zeit lang, du hast ja eben gesagt, du hast Breaking Bad geschaut. Eine Zeit lang sah es hier ein bisschen aus wie in Jessys Drogenhaus. Weißt du so?
Ist das so?
Nein, nicht ganz so schlimm. Aber es gab so eine Zeit, wo hier dann sehr viele Freunde einfach abgehangen haben. Wir haben uns hier getroffen. Ich war mal kurz weg. So an einem Wochenende oder so, ne? Aus dem Club gekommen. After Hour im Whirlpool hier gesessen, über die Stadt geguckt, Musik gemacht. Ja. Ja, das ist, aber ich habe es ja auch eben gesagt, 1000 Tage.
Ich lerne dich einfach ein paar Jahre zu spät kennen, Digga.
Schade. Du kannst keine Comedy machen, wenn du so drauf bist.
Na, ich weiß es halt nicht. Also Koks zu nehmen hat mich niemals interessiert.
Ja.
Auch nach wie vor jetzt nicht.
Ja.
So. Aber ich weiß halt nicht, man sieht es halt gefühlt in jedem zweiten Film.
Es wird halt verherrlicht. Du siehst halt die schöne, naja, bei Breaking Bad siehst du auch die traurige Seite davon, ne?
Ja, aber was ist das? Bist du dann aufgeputscht? Bist du dann mutig? Oder bist du wach? Was bist du denn?
Mhm. Ich finde, von Kokain wird man gar nicht so wach. Also wenn so Speed, was ein Amphetamin ist, davon wirst du wach einfach nur. Kokain macht dich... Ich kann das so beschreiben, ich habe vor allem damals viel gekokst, als ich Liebeskummer hatte. Ich weiß nicht, hattest du mal stark Liebeskummer? Kannst du dich daran erinnern? Nicht? Wenn du so ein Gefühl hast, dass du wirklich ein schwaches Selbstwertgefühl, du denkst selber irgendwie, ach, ich bin niemand, ich kann nichts. Und wenn du Koks nimmst, dann ist dieses Gefühl weg. Dann bist du so, hey, nee, ich bin super. Ich bin gut eigentlich, so wie ich bin. Es gibt dir Selbstbewusstsein.
Und hat ein hohes Suchtpotenzial?
Sehr hoch. Weil es hat ein sehr hohes Suchtpotenzial, weil es dein Dopamin sehr schnell nach oben schießt, aber auch sehr schnell wieder runter geht. Okay. Und je höher es schießt und je schneller es vorbeigeht, desto mehr willst du dann einfach.
Wie viele Tausende Euro hast du schon dafür ausgegeben?
Naja, also wenn du ein Party und alles drumherum rechnest, waren das schon ein paar Hunderttausend, die da drauf gegangen sind. Zu viel.
Genauso wie ich für Shishas.
Du hast 100.000, hast viel Geld für Shisha in deinem Leben
ausgegeben? Also ich bin oft, also als ich nicht geraucht habe,
ja.
Also ich rauche E-Fluppe und so.
Ja.
Aber
mit Nikotin.
Ja. Mhm. Also als ich halt nicht geraucht habe, Zigaretten und so, war ich halt schon teilweise dreimal am Tag eine Pfeife rauchen.
Ja, ja. Du, jede Sucht verhält sich eigentlich gleich.
Also es tut mir leid so, ne, das zu hören so. Aber ich kann mir, boah, Diggi, du hast bestimmt hier kranke Kokspartys geschmissen, du Penner, du.
Es war wild. Es war wild teilweise. Manchmal aber auch bist du dann alleine und es ist dann eher traurig. Manchmal machst du es auch ein bisschen
alleine. Warum? Ruf doch einfach an, ich komme vorbei.
Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das mit deinem Tourplan so
ist. Nein, lass mal. Also ich bin weder interessiert daran, Koks zu nehmen, noch irgendwie Drogen.
Trinkst du Alkohol ein bisschen, ne?
Also ich trinke kein Alkohol. Mhm. Ist nicht meins, so war auch niemals meins.
Okay.
Jetzt würde natürlich jeder denken, klar, aus der religiösen Perspektive, weil ich Muslim bin, klar, natürlich spielt das eine sehr, sehr wichtige Rolle, auch die wichtigste Rolle, aber ich mag Alkohol nicht. Also ich mag erst, weil ich kenne nie meine Grenzen, ich bin ein Suchtmensch.
Wollte ich gerade sagen, wie du das beschreibst mit Pfeife rauchen dreimal am Tag und so, du bist auch ein Suchtmensch.
Absoluter
Suchtmensch. Auch so, wie du arbeitest.
Ne? Ich bin Suchtmensch, absolut, auch. Arbeit, meine Frau sagt, arbeite mal weniger, geht nicht, dann verwahrlose ich. Ich mache dann gar nichts, Moritz, wenn ich nichts mache, liege ich den ganzen Tag auf der Couch und gucke Serien und krieg Fressattacken. So, also ich sitze halt so auf der Couch, meine Couch hat schon so eine Kerbe, so reingedrückt, du siehst halt, da ist mein Arsch. So, also in allem, was ich tue, bin ich ein Suchtmensch.
Ja, bei mir geht es auch so, dass ich jetzt, wo ich nüchtern bin, auch Comedy mache ich sehr extrem, auch 6-mal die Woche auf die Bühne. Ich mache Sport sehr extrem, 5-6-mal die Woche zum Sport. So, ich brauche das, ich kann nicht Dinge ein bisschen machen. Das funktioniert nicht.
Entweder ganz oder gar nicht.
Ganz oder gar nicht, voll rein. Jetzt, wie lange hast du noch nebenher gearbeitet, also in anderen Jobs, bist du von Comedy leben konntest?
Ja, also ich war ja Lidl-Verkäufer, Stellvertreter, irgendwann Filialleiter. 2011 habe ich da angefangen. 2011? Nee, was laber ich da? Schwachsinn, 2007 habe ich da angefangen. 2007 habe ich bei Lidl angefangen. Und ja, 2007. Und dann habe ich geackert, Verkäufer, lange Jahre lang. Dann irgendwann Stellvertreter. Irgendwann Filialleiter, Filialverantwortlicher der Neuendorfer Straße, damals Kiez-Filiale, weil Herr Kali, unser ursprünglicher Filialleiter, nicht mehr wollte. Dann habe ich die Filiale provisorisch übernommen als Filialverantwortlicher. Und parallel dazu habe ich schon Comedy gemacht.
Und damals schon, okay.
Ja, also Ende 2014 habe ich angefangen. Und irgendwann habe ich mich dann runterstufen lassen, vom Filialleiter zurück zum Stellvertreter. Und vom Stellvertreter zurück zum Verkäufer.
Und wann war es dann vorbei?
2018.
2018? Noch nicht so lange her.
31. Januar 2018.
Hast du sie so auf den Unterarm tätowiert? Ja. So wichtiger als das Geburtsdatum deines Sohnes ist einfach.
Ich habe halt gesagt, geil, Feierabend.
Geil, gutes Gefühl. Naja, hast du irgendwie immer gewusst, dass es klappen wird?
Ja. Also ich habe es nie aus einem anderen Grund gemacht, weil ich verstehe halt viele Menschen nicht, ich verstehe es halt nicht. Guck mal, wenn du 10 Jahre Comedy machst und du hast keinerlei nachweisbaren Erfolg, warum machst du es noch? Also ich verstehe halt nicht, warum machst du es? Weil, guck mal, missverstehe mich nicht. Ich mache Comedy, weil es mir Spaß macht. Ich liebe diesen Job. Aber wenn ich meine Miete davon nicht zahlen kann, meine Familie davon nicht ernähren kann, guck mal, auf Dauer, wenn du in einer Sache gut bist, hast du auf kurz oder lang Erfolg, komm mal was wolle. Wenn du dich dabei intelligent anstellst, wenn du merkst, ey, ich bin der Beste auf der Bühne, aber es sieht niemand, dann sorge dafür, dass die Leute es sehen. Mhm. Ja? Das heißt, sei intelligent in dem, was du tust und sei gut darin. Intelligenz und passioniert dabei sein. Aber wenn du gut darin bist, 10 Jahre etwas machst, ohne Erfolg, kristallisiert sich ja irgendwo heraus, ey, ich werde in dieser Sache eventuell niemals Erfolg haben. Hm. Warum verschwendest du deine Zeit?
Vielleicht das Hobby, obwohl Comedy sehr schwer ist, als Hobby zu machen, oder?
Wenn es wirklich Hobby ist, so dreimal in der Woche auftreten, einfach so Work-Life-Balance, irgend so ein Scheiß, was weiß ich, dann verstehe ich das, wenn es für dich irgendeine Kompensation ist. Aber die, von denen ich rede, denken ja, dass sie den Durchbruch haben und Arenen füllen werden, obwohl sie 12 Jahre auf der Bühne sind, mit nicht mal einer einzigen Tour.
Ja.
Da denke ich mir, ey Digi, alles cool, ich verstehe das, tu auch, mir ist das ja auch vollkommen egal, aber Alter, also du redest die ganze Zeit von großem Erfolg, weil wenn du es wirklich nebenbei machst, einfach nur just for fun, ey, dann mach Digi, hat niemand was dagegen so. Aber wenn du von großem Erfolg Arena-Tour träumst und 10, 12, 15 Jahre dabei bist, ohne nachweisbaren Erfolg, ohne ein prägnantes Bit oder ohne eine gewisse Reichweite, die du dir aufgebaut hast, ohne eine einzige Solo-Tour, dann denke ich mir, Digga, ist das vielleicht brotlose Kunst, was du machst? So?
Sicherlich, sicherlich. Es gibt sicherlich auch, ja, man muss ja mittlerweile beides können. Ne? Du musst ein guter Comedian sein, das Allerwichtigste. Du weißt gar nicht, ob das das Wichtigste ist. Es gibt auch viele Leute, die keine gute Comedians sind, die irgendwie Instagram-Reichweite haben und Touren spielen können. Du musst beides können. Ne?
Du musst meiner Meinung nach den Luxus haben, es machen zu können.
Ja.
Ich habe zum Beispiel nicht den Luxus, wenn ich glaube ich, guck mal, ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich keine Frau und kein Kind hätte, würde ich wahrscheinlich nach 12 Jahren keinen Erfolg immer noch weitermachen, weil ich den Luxus habe, weitermachen zu können.
Weil du nicht so viel,
genau,
deine Kostenbasis nicht so groß ist. Ja.
Weil ich auch keine Verantwortung habe.
Ja.
So, aber ich habe es ja schon gesehen, wie es meine erste Ehe belastet hat, dass ich für 50 Euro dahin gefahren bin, für 30 Euro dahin. Ich habe an Bahnhöfen gepennt. So, der Veranstalter hat mir einmal 50 Euro gezahlt für Hinfahrt, Rückfahrt, Gage und kein Hotel, konnte ich mir nicht leisten. So, und meine Frau hat immer wieder gemeckert, du gehst, nimmst dir die ganze Zeit frei und zahlst auch noch drauf. Was soll das?
Hat das denn eine... War das einer der Punkte, warum die Ehe dann auch nicht funktioniert hat?
Ich habe meine Ehe vernachlässigt aufgrund des Jobs. Klar, definitiv. Aber nein, wir waren auch schon grundsätzlich sehr unterschiedliche Menschen. Mhm. Wir haben aus einem Impuls heraus geheiratet, aus anfänglicher Liebe,
Euphorie. Wie jung warst du?
20.
Ah, ich habe mit 24 geheiratet. Mhm. Das war auch schon jung.
Ja.
Mit 20. Mit 20 kannst Glück haben und es funktioniert, aber mit 20 weißt du einfach
nicht mal
selber, wer du bist.
Genau, genau. Wir waren zu jung. Tolle Frau, tolle Frau, Mutter meines Kindes, grandiose Frau. Aber wir haben irgendwann gemerkt, ey, wir sind voll unterschiedliche Menschen. Mhm. Ich bin halt voll Kunst, Kultur interessiert, rausgehen, erleben, sich selber entwickeln. Und sie ist halt ein recht konservativer Mensch, 9 to 5. Ich habe Feierabend, lasst mich alle in Ruhe.
Ja.
So bin ich halt nicht. Beides hat seine absolute Daseinsberechtigung, alles, beides gleichberechtigt. Aber wir waren halt dann komplett unterschiedliche Menschen. So.
Ist auch nicht so leicht, eine Beziehung zu führen als Comedian, weil man läuft ja oft komplett anders vom Tagesablauf her.
Absolut.
Vor allem, wenn du jetzt eine Partnerin hättest, die auch arbeitet, dann läuft man ja komplett, dann kommt sie von der Arbeit und du gehst auf die Bühne. Sonst sieht man sich gar nicht.
Extrem schwer. Also du musst halt dir Zeit nehmen. So, weil dein Alltag als Comedian gibt dir nicht die Zeit dafür. Also wenn ich nach Hause komme, schläft meine Frau. Also die hat ja jetzt vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft noch gearbeitet, bei der Mercedes-Benz Bank hat sie gearbeitet.
Vielleicht noch kurz sagen, ihr wartet das zweite Kind.
Genau.
Oder euer
also unser erstes gemeinsames Kind. Genau, und mein zweites, Ende Mai kommt es hoffentlich so. Und die ist ja jetzt in, also Berufsverbot nennt man das, glaube ich,
raus. Ja, Mutter, Eltern, ja, Mutterschutz, ne?
Mutterschutz, ja. Und vorher, also wenn ich nach Hause komme, schläft sie halt, ne? Und wenn ich aufstehe, ist sie im Büro. Also wir sehen uns halt sehr selten, wir müssen uns die Zeit nehmen.
Ja, muss man. Und man kann als Comedian ja unbegrenzt immer mehr machen. Ja. Manchmal denke ich so, also ich bin froh, wo ich bin froh, dass ich die Kids habe. Manchmal denke ich so, diese jungen Comedians, also Mitte 20 oder Anfang 20, keine Beziehung, keine Kinder, die wirklich so sich komplett dieser Sache widmen können. Ist aber auch gefährlich, ne, wenn du nichts anderes machst.
Es ist, worüber willst du reden,
ja,
wenn du nicht lebst?
Ja.
So. Also ich habe halt irgendwann gemerkt, als ich immer wieder mehr und mehr gearbeitet habe, da dachte ich mir, nee, das geht nicht. Also ich muss meine Gehirnhälften auch reizen, anstrengen, neue Sachen zu erleben, neue Sachen zu verarbeiten, weil du bist ja Künstler. Deine Aufgabe ist es ja, das, was du siehst, zu transformieren. Aber wenn du nicht siehst, wenn du nicht erlebst, hast du nichts, worüber du nachdenken
kannst. Du kannst nicht nur über Backstages reden. Ja. Oder? Es ist langweilig.
Ich meine, ich mache Ägyptenurlaub, komme zurück, habe 8 neue Minuten.
Ah, geil.
So.
Geil. Dafür machen wir Urlaub, um neues Material zu entwickeln und zeugen Kinder.
Dafür, ja, nur also dafür. Leider ja. Also bei mir, ich weiß, bei dir war das ein Witz, aber bei mir trifft das leider ein bisschen zu.
Ja. Mit Urlaub, ja.
Ja, ich muss halt, ich zwinge mich, neue Sachen zu machen, um kreativ zu bleiben. Ja.
Ah, interessant.
Ja.
Was war das für ein Gefühl? Du bist jetzt ja, wir müssen ja keine Zahlen nennen, wir haben es eben schon ein bisschen vorgerechnet, schon innerhalb von 2 Jahren geldtechnisch auf ein Level gekommen, was ein großer Sprung war.
Sehr großer Sprung, ja.
Was hat das bei dir verändert? Hast du dir Dinge geleistet? Bist du eigentlich so, dass du immer noch nicht gelernt hast? Ich habe gestern jemanden getroffen, sehr interessant. Ich habe nachher nachgeguckt, ohne jetzt den Namen zu nennen, eine sehr reiche Person, Vermögen ungefähr so 150 Millionen. Der ist noch nie in seinem Leben Business Class geflogen und schläft im Motel One. So, weil der das nicht kann. Ja. Kannst du das? Kannst du das Geld genießen? Kannst du einen richtig teuren Urlaub machen? Oder bist du immer noch so, ich lass mal vorsichtig machen?
Also meine Eltern haben mich ja sehr bescheiden und demütig erzogen. So, weil meine Eltern sind ja Gastarbeiter, Fabrikarbeiter, 40 Jahre lang am Fließband gearbeitet.
Also du bist geackert. Zweite Generation.
Ich bin, ja. Also genau, ja. Und meine Eltern sind halt, ich bin dritte Generation, weil erste Generation waren meine Großeltern mit 60.
Ah, die waren auch schon hier.
Genau, meine Eltern, dann zweite Generation, 1980. Mhm. Und ich bin halt in der zweiten Generation geboren, aber hier geboren, aufgewachsen. Und meine Eltern, also wir sind halt im Wedding groß geworden, wir haben zu fünft in 59 Quadratmetern gewohnt. Ich habe halt mit meiner Großmutter und mit meinem großen Bruder mein Zimmer geteilt. Und danach sind wir einfach eine Straße weitergezogen. Da hatte halt einfach mein Bruder noch ein eigenes Zimmer. Ich musste mir ein Leben lang mein Zimmer mit meiner Oma teilen. So, ich bin in sehr bescheidenen und einfachen Verhältnissen groß geworden. Aber die liebsten, tollsten, liebeerfülltesten Verhältnisse, die ich mir vorstellen kann, weil ich habe vorbildliche Eltern, immer für mich da gewesen. Aber halt Gastarbeitereltern, 24 Stunden geackert. So, Pädagogik war kein Thema. So, und das habe ich halt einfach irgendwie mitgenommen. Ja, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Geld besessen wie jetzt, kann ich definitiv so sagen. Du lebst halt einfach ein bisschen sorgenfreier. Also ich fahre jetzt ein schönes Auto, so, aber das ist jetzt auch keine 200.000 Euro Auto oder so. Also kein AMG oder sowas, ne? Aber ein schönes Auto. Und ansonsten gehe ich halt mit meiner Frau mal was Schönes essen. Urlaub haben wir auch in so einem, wie sagt man?
5 Sterne.
Nee, also wie sagt man, so eine Pauschalreise und so gemacht.
Ja, okay.
Also ich bin da jetzt niemand, der viel Geld ausgibt, aber ich drehe den Euro jetzt im Alltag auch nicht 10-mal um. Also wenn mir etwas gefällt, also ich schaue nicht jetzt auf die Marken oder so, Dior und Louis Vuitton und so ein Scheiß interessiert mich nicht. Gut, ich habe jetzt, also vielleicht kaufe ich mir mal eine schöne Uhr, so. Aber der Rest an Marken interessiert mich nicht. Und also ich bin, bescheiden würde ich nicht sagen. Wir wohnen halt in einer Dachgeschosswohnung mit 150 Quadratmetern, aber auch kein Neubau. Also von außen sieht das aus wie eine Crystal Meth Höhle. So typisch halt Berliner Wohnung so.
Ja, ja.
Aber also mir geht's gut. Ich kann mich nicht beschweren, aber ich hau's jetzt nicht raus.
Ja, ich hatte ja auch die Situation, dass ich hatte auch nie viel Geld und dann irgendwann das Unternehmen verkauft und das war so über Nacht. Ich habe es irgendwann nochmal erzählt, es waren, glaube ich, so 4 Millionen Euro auf dem Konto gehabt. So einfach so, okay, auf einmal so. Steuern und sonst was.
Hast du Probleme gehabt mit der Steuer oder hast du
direkt? Nee. Ja, erst das dann schon sehr genossen, bin auch Business Class geflogen, so ein bisschen und habe das dann im Nachhinein wieder angepasst. irgendwie, jetzt fliege ich keinen Business Class mehr.
So. Ja, mich hat es halt nie interessiert, ne? Also mich haben diese Sachen nie interessiert. Also so Reichtum interessiert mich nicht. Also ich weiß auch nicht, warum. Also,
aber es ist geil, wenn du essen gehst und nicht gucken musst.
Ja, also ich bin da auch ganz ehrlich. Meine Frau zum Beispiel ist halt ein sehr, also was heißt sehr, sie ist ein sparsamer Mensch. Also sie ist halt auch so erzogen worden, alleinerziehende Mutter. Mama und Papa waren damals getrennt. Gut, Papa war immer noch da, aber die Mama war halt zu Hause alleine mit ihr. Und sie ist halt ein sehr sparsamer Mensch. Und sie hält mich schon manchmal zurück. Und wo ich mir denke, manchmal denke ich mir, Digga, das ist nicht nachvollziehbar. Wir haben so viel auf dem Konto.
Ja.
Und du nimmst keine Tüte mit,
ja,
weil du so viele Tüten zu Hause hast. Kostet 15 Cent.
Ja, aber manchmal kriegt man das nicht raus aus dem Kopf, ne?
Ist auch gut so.
Ist gut. Also es gibt ja so viele Beispiele und ich verstehe das auch, gerade bei Sportlern, so die Jungs, ne, 20 oder so, die dann die großen Verträge kriegen und die ja wirklich Millionär werden über Nacht.
Ja.
Das ist schwer, da werden sofort die Lamborghinis gekauft und auch bei Lottogewinnern. Lottogewinner, ich glaube zu 70% sind pleite nach 5 Jahren oder so.
Ich check's halt nicht. Also mir hat's nie an irgendetwas gefehlt. Also ja klar, meine Eltern haben jetzt 40 Jahre im Monat für 2000 Euro netto gearbeitet. So. Guck mal, zieh dir das mal rein. Papa, 2000 Euro netto monatlich. Mama, 1,7 netto monatlich. Und damit haben sie in Spandau ein Haus gebaut, ist finanziert, ist abbezahlt und in der Türkei auch noch ein Haus gebaut, ist finanziert und abbezahlt. Mit umgerechnet 4000 Euro, nicht mal 4000 Euro netto im Monat, was sie hatten, in der Tasche, das und nicht mal die vollen 40 Jahre, so, weil davor hat mein Vater auch klischeehafterweise im Obst-Gemüseladen gearbeitet, 16 Stunden am Tag. Und also von diesen Verhältnissen komme ich, wo mein Vater hat mir halt immer gesagt, es ist nicht wichtig, wie viel du verdienst, sondern es ist wichtig, wie du es ausgibst.
Ja.
So. Und mit der Devise bin ich halt groß geworden. Ne?
Hast von deinen Eltern sicherlich auch viel gelernt, was Arbeitsethik und Disziplin.
Extrem, extrem. Ja. Also meine Eltern haben immer gearbeitet, die waren nie arbeitslos. Meine Mama, meine Mama ist der stärkste Mensch, den ich kenne. Ich meine, die hat halt 3 Söhne, eine kranke Mutter, die bei uns halt lebt, so. Geistig und körperlich eingeschränkt, hat ein Leben lang bei uns gelebt. Und sie hat uns auf alle aufgepasst und ist Vollzeit arbeiten gegangen. Und das ist halt ein Superheld. Ne?
Waren deine Eltern schon bei Auftritten?
Ja, also zweimal tatsächlich.
Zweimal erst?
Ja, mein Vater versteht leider nichts. Mhm. Der spricht es, aber ihm spreche ich zu schnell, der versteht nichts.
Du sprichst zu gut Deutsch.
Für meinen Papa, ja. Aber meine Mama, die ist, du musst dir das so vorstellen, Moritz, meine Eltern kommen aus dunklen Zeiten. Also meine Mutter, also die kommen echt nicht aus netten Zeiten, die kommen aus dunklen Zeiten. Für die ist ihr Leben hier in Deutschland ein Leben vom Tellerwäscher zum Millionär.
Mhm.
Das ist halt, weil, guck mal, mein Vater ist also damals in die Schule gegangen mit einer Tüte um den Fuß. So.
Aus welcher Region kommen die in der Türkei?
Uşak, Ege'si, da Denizli. Und die hatten halt nichts. So.
Ja.
Die sind halt 2 Kilometer ins Nachbardorf gelaufen und die hatten, also meine Mutter hat sich halt eine Tüte um den Fuß gebunden, weil sie keine Schuhe hatten. So. Also die kommen halt schon aus putsch zerstörten Verhältnissen, aus der Türkei ging es damals echt nicht gut. So. Und ja, für die ist dieses Leben halt, und mein Vater kann halt auch nicht realisieren, was ich jetzt erreicht habe. So. Meine Mutter auch. Also die lieben das, was ich tue.
Sind die stolz? Die sagen nicht, mach was Anständiges.
Extrem, extrem. Okay. Mein Vater nennt mich auch nicht mehr Ozan, er nennt mich Star. Wenn ich nach Hause, aber ich bin zu Hause immer noch der kleinste Bauer. Also ich hole ihm seinen Tee.
Zieh die Schuhe aus.
Latschen. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Also zu Hause bin ich immer noch der Kleinste. Habe nichts zu sagen. So. Aber ist halt so, die kommen halt von nichts. Ne? Die hatten halt nichts. So. Und jetzt ist das für sie, haben sie einen eigenen Garten. Das ist halt für sie, wow, wir haben es geschafft, wir sind auf dem Olymp. Und nur geackert, ne? 40 Jahre lang nur geackert. Mein Vater war so ein Mensch, wenn wir irgendwann mal essen waren, durftest du dir eine Sache aussuchen. Es ein Getränk, du hattest nur ein Getränk. Wenn du nochmal Durst hattest, hattest du ein Problem. Teil dir das ein.
Ja.
So.
Machst du dir Sorgen, dass jetzt bist du so groß geworden, jetzt haben unsere Kinder das Privileg, dein Sohn auch anders groß zu werden.
Ja.
Machst du dir da manchmal Sorgen, dass das auch für den Charakter nicht nur positiv sein könnte?
Nein, weil ich meinem Sohn ganz klar versuche zu vermitteln, was hatten wir, was haben wir aktuell und was könnten wir haben. Seine Mutter, muss ich ihr echt zugute halten, erzieht ihn sehr, sehr auch sparsam und auch er soll den Wert des Geldes erkennen. Mein Sohn wird nicht verwöhnt. Also er kriegt nicht alles, was er kriegt 10 Euro Taschengeld im Monat von mir. So, von seiner Mama kriegt er nochmal 10, hat 20 Euro Taschengeld im Monat als ein 12-jähriges Kind. Das ist vollkommen in Ordnung. Er hat nicht das neueste Handy. Er hat nicht immer die tollsten Klamotten oder
so. Die gehen auch so schnell kaputt, weil auch bei meinem Sohn, ich bin alle halbe Jahr irgendwie so das Bildschirm reparieren oder irgendwas, du kannst dir nicht das neueste Handy geben.
Ich sag ihm halt ich sag ihm halt immer wieder, wenn wir zum Beispiel Essen bestellen, sage ich ihm, du musst das zu schätzen wissen, das, was wir haben. Wir haben gerade Geld für Essen ausgegeben, wofür andere Menschen einen Wocheneinkauf ausgeben.
Ja.
So, das musst du zu schätzen wissen. Also ich versuche ihm das alles zu vermitteln. Das Gute an mir ist, ich bin halt in zwei Welten groß geworden. So. Für Essen schaue ich auch nicht aufs Geld. Also wenn ich irgendwo essen bin, dann gebe ich auch mal 80 Euro für ein Steak aus oder so. Das juckt mich nicht. Aber weil ich es halt auch echt nicht hatte und weil das mir in dem Moment voll so ein schönes Gefühl gibt. Weil bei meinem Papa musste ich halt immer...
Ja. Obwohl es immer noch ein Unterschied ist, wenn man den Kindern sagt, sei dankbar, das ist viel wert. Oder man hat es wirklich erlebt. Das ist halt schon ein Unterschied.
Ja.
Aber natürlich, ich glaube, es ist nie gut, es ist noch nie für den Charakter gut gewesen, wenn die Kinder 18 werden und Papa schenkt einen Porsche oder so. Denke ich immer so, wie dumm bist du? Natürlich werden deine Kinder Arschlöcher, wenn du sowas machst.
Ja. Also ich habe meinem Sohn klipp und klar gesagt, sobald du ein Arschloch wirst und denkst, du seist etwas Besseres als andere Menschen, komm nicht zu mir. Komm nicht zu mir. Ich habe ihm auch klipp und klar gesagt, mit so einem, also mit sowas will ich nichts zu tun haben. Komm nicht zu mir. So, entweder du bist nett, gutmütig, tolerant zu jedem Menschen und erkennst, was du hast, oder ich habe dich falsch erzogen und irgendwas läuft schief. Aber komm nicht zu mir und denk, du seist etwas Besseres oder du hättest ein Anrecht auf irgendetwas. Du hast ein Anrecht auf meine Liebe, du hast ein Anrecht auf mein Mitgefühl und du hast ein Anrecht dafür, dass ich als Vater immer für dich da bin. Alles andere ist Luxus.
Ja. Jetzt habe ich schon wieder eine Jerry Seinfeld. Ich bin gar nicht so ein großer Jerry Seinfeld-Fan.
Ich schon, aber ich mag den schon.
Ja, ich liebe auch die Serie Comedians in Cars Getting Coffee. Das wäre auch super, sowas in Deutschland zu haben. Weil ich mag das auch, weil die unterwegs sind, Kaffee trinken und das ist so.
Ja.
Und vor allen Dingen die besten Comedy-Weisheiten. Aber er hat eine Sache gesagt, seine Tochter hat ihn mal gefragt, Papa, sind wir reich? Und da hat er gesagt, ja, ich bin reich, du nicht. Und das ist eigentlich eine... Und das ist eigentlich genau richtig.
Ja. Also klar, wenn ich, Gott bewahre, irgendwann weg bin, kriegt mein Sohn was, klar. Aber es ist an Bedingungen geknüpft. Also er kriegt das nicht einfach so, weil er mein Sohn ist. Ist an Bedingungen geknüpft und diese Bedingungen müssen erfüllt sein. Er muss einen Abschluss haben und eine Sache will ich noch aufschreiben, er muss etwas tun, was er liebt.
Ja.
Er soll nicht etwas tun, was einfach so, weil er denkt, er soll etwas tun, weil ich will, dass er das, was er tut, beruflich absolut mit Spaß assoziiert und also etwas tun, was er liebt, weil meine Eltern hatten das nicht, meine Großeltern hatten das nicht, ich habe es zum Glück, mein Sohn soll das auch haben, weil das ist das größte Privileg im Leben, etwas zu tun, was man liebt.
Total. Und dafür muss man viele Dinge ausprobieren vielleicht auch, ne? Es ist ja schwer zu wissen, was man liebt, bevor man ein paar Dinge ausprobiert. Ich wollte eben sagen, du hast erzählt vom Essen gehen, du hast in einer Story heute eine Geschichte erzählt, da habe ich auch was dazu, dass eine fremde Person für dich die Rechnung beglichen hat.
Ach so, ja, gestern. Ja.
Gestern, ne?
Ja.
Also ihr wart essen
im
Restaurant?
Ja.
Oder erzähl mal, ihr wart essen
im Restaurant? Wir waren im Frühstückshaus, gestern hat ja meine Frau Geburtstag da und sie hatte viel zu tun, weil heute ist jetzt aktuell, gerade wo ich hier bin, haben die zu Hause Babyparty.
Ah, okay.
Ja, deswegen habe ich ja auch gesagt, ey Moritz, lass uns das am Freitag um 13 Uhr, weil ich muss raus aus dem Haus.
Geil.
So, und die haben gerade aktuell Babyparty und gestern hatte sie Geburtstag, da habe ich gesagt, du hast ja sicherlich heute den ganzen Tag zu tun, musst Vorbereitung treffen, lass uns frühstücken gehen. Waren wir frühstücken. Fett, also richtig, der Tisch voller Essen und so. Mein Sohn, meine Frau und ich, wir essen. Dann sage ich so, ich hätte gern die Rechnung. Und dann sagt die Kellnerin, die Rechnung wurde leider schon beglichen von diesen Personen, die da drüben gesessen haben. Und ich so, wie bitte? Ja, also er meinte, er sei ein Riesenfan und der liebt sie, traut sich nicht, sie anzusprechen, weil sie auch gerade mit der Familie alleine sind. Aber es ist komplett beglichen. Ich meine, ey, das ist eine Rechnung, 60, 70 Euro. Also scheiße, so, also finde ich nicht toll. weil ich lasse nie für mich bezahlen, nie, niemanden.
Hat dich ein bisschen geärgert?
Ja, hat mich sehr geärgert.
Kontrollverlust, ne?
Nee, nicht Kontrollverlust, weil, Moritz, 70 Euro sind nicht wenig Geld.
Nee.
Ja, und ich will nicht, dass das jemand für mich macht. Weil, woher weißt du denn, wie lange er dafür arbeitet? Oder, das ist nicht wenig Geld, 70 Euro sind viel Geld, so. Ich habe mir das in dem Tag eingeteilt. Ich gehe mit meiner Familie schön essen, lass es krachen. Ich gebe dafür das Geld aus. So, ich will nicht, dass das irgendjemand für mich bezahlt. So, nur weil er mich mag. Wir können doch ein Bild machen. Mhm. So, sprich mich doch an, wir machen ein Bild. Aber zahl nicht meine Rechnung.
Hat die Person sich gemeldet? Du hast eine Story gemacht. Hat sie nicht gemeldet?
Nee.
Das ärgert dich, ne?
Ja, ich fand es halt nicht cool, weil ich will mich revanchieren. Ja, ich will nicht in der Schuld von irgendjemandem sein.
Ja, aber vielleicht erwartet er gar nicht zurück. Vielleicht hat ihm das Freude bereitet. Ich hab das einmal gemacht, waren in irgendeiner Bar, irgendeinem Kumpel und da war ein Pärchen, wir haben zusammen getrunken und dann bin ich mit meinem Kumpel gegangen und da habe ich auch gesagt, hey, ich zahle einfach für die mit. Die hatten aber auch gar nicht meinen Namen und nichts, haben einfach bezahlt, wir sind gegangen und dann waren die auch in der gleichen Situation. Ja, weiß ich nicht, ich kann dir gar nicht sagen, wie die sich jetzt gefühlt haben, ob die das gut fanden oder nicht. Aber es ist ja eigentlich so was Selbstloses, ne? Man erwartet jetzt nichts zurück oder sonst was. Ja,
also finde auch super nett, alles cool, aber ich weiß, dass ich geldtechnisch zurzeit ein wirklich privilegiertes Leben führe. Also ich bin sehr dankbar dafür. Und 70 Euro sind nicht wenig Geld. Also gut, vielleicht war es für den auch, vielleicht ist der reich oder Multimillionär oder hat weitaus mehr, aber warum, Mann, lass uns doch ein Bild machen, du musst ja nicht meine Rechnung bezahlen. So. Also ich lasse einfach nicht gern, also so bin ich halt nicht groß geworden, ich lasse nicht gern für mich
bezahlen. Also Leute, wenn ihr Ostern ärgern wollt, zahlt seine, zahlt seine Steuern oder zahlt.
Ja, die Steuern könnt ihr zahlen, dagegen habe ich überhaupt nichts. Also Steuern könnt ihr zahlen.
Steuern könnt ihr zahlen, aber nicht zum Essen einladen. Mhm. Hast du jemals Situationen, dass du sagst, Bilder, ach, jetzt gerade nicht?
Nee.
Oder wenn ein Sohn dabei ist oder so, was immer. Wie oft wirst du angesprochen mittlerweile?
Kommt drauf an, wo.
Okay, wo ist der Hotspot? Alexanderplatz. In Spandau wirst du wahrscheinlich relativ alleine gelassen, oder?
Also, nee, Spandau kennen mich viele tatsächlich. Mhm. Also, in Cafés ist es immer sehr schlimm. Aber das Schlimmste ist gar nicht mal das Ansprechen oder das Bilder machen, sondern einfach nur gucken.
Man merkt es.
Ne? Ah, ich merke sofort, das ist so schlimm, ey. Also es gibt halt wirklich schon so einen Leitfaden, wie es abläuft. So einen roten Faden. Ich komme rein, erster Blick, zweiter. Erster Blick ganz flüchtig, einfach nur so. Umgebung abchecken, erster Blick, zweiter. Dann kommt der dritte Punkt. Freund oder Freundin ansprechen. Sag mal, kennst du diesen? Ist das nicht der?
Ja.
Und dann der vierte Punkt, die andere Person guckt auch. Ja, ich glaube, das ist der. Dann fangen die an zu reden. Und dann kommt der letzte Punkt, der vorletzte Punkt, Handy rausholen. Handy rausholen, checken.
Ah, die googeln dich. Die
checken, Insta-Story, wo ist er, hat er gerade. Und dann kommt der Konsens. Ja, das ist der. Ah, und dann kommt einfach das permanent Gegucke. Das permanent Gegucke und das nervt.
Jetzt weißt du, wie sich Frauen fühlen. Gut, dass du in der Frauen.
Ja.
Schon ein bisschen.
Tut mir leid, Ladies, tut mir wirklich leid. Ich weiß, wie ihr euch fühlt.
Die Leute denken, glaube ich, auch, man merkt das nicht. Ne?
Ich merke alles. Also ich merke, ne? Guck mal, vor allen Dingen als Comedian bist du darauf geschult, deine Umwelt permanent immer wahrzunehmen und auf Dinge zu achten, worauf andere nicht achten. Ich merke jeden kleinen Scheiß. Alles. Jede Nuance, jede kleinen Scheiß. Ich setze mich dahin, check ich. Das nervt. Angesprochen werde ich am Tag im Schnitt. Was weiß ich. Also wenn ich ohne Käppi rumlaufe, ist das schon recht oft. So. Mit Käppi geht's. Also mit Käppi am Tag vielleicht, wenn ich viel rumlaufe, am Tag vielleicht 5-mal, 6-mal oder so.
Machst du dir Sorgen, dass das mehr werden wird? Weil wenn du jetzt überlegst, Mercedes-Benz Arena, dann wirst du ja, du bist ja irgendwo gerade immer noch am Anfang, so, wenn sich das entwickelt. Und das du weiter so hasselst.
Nee, juckt mich nicht. Nee. Also, auch wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin, juckt mich das nicht, weil der kennt das. Der kennt das nicht anders. Ja. Der ist in dieses Leben, ich sag nicht hineingeboren, aber er wächst in diesem Leben auf. Weil ich bin ja, stehe ja auf der Bühne, seit der 4 ist, 3 oder 4 ist so. Er kennt dieses Leben und der weiß, wie es ist. Der ist auch auf Tour mit dabei oft.
Ach, kommt auch mit.
Ja, der kommt auch hier und da mit. Ist für ihn immer sehr, sehr aufregend. er genießt ja halt auch durch dieses Leben gewisse Privilegien, die andere Kinder nicht haben. Und dessen ist er sich auch bewusst. Mhm. So. Ich meine, wir gehen halt mal auch mal bei einem Steakhouse schön essen. Mhm. Ja, obwohl ich fast Veganer bin.
fast Veganer, aber ab und zu ein Steak muss sein.
Ja, weil ich sehe das halt nicht so. Ich sehe das halt Leute, die vegan sind, mhm. komplett vegan. Ja, ist vollkommen in Ordnung. Aber Alter, wenn mein Sohn mal Geburtstag hat, dann gehe ich auch ein Steak aus und fresse ein Steak. Also, wenn es 364 Tage im Jahr vegan sind oder vegetarisch zumindest. Also, ich bin da nicht so, ich esse halt, ich liebe den Geschmack von Fleisch. Bei mir ist das nicht so, dass ich den Geschmack widerlich finde. Ich finde halt einfach nur ein fleischloses Leben gesünder. Ja. Aber wenn du jetzt mit einem Ribeye-Steak um die Ecke kommst, sage ich auch nicht nein.
Habe ich heute leider nicht hier. Ansonsten, wenn ich es gewusst hätte, hätten wir noch gegrillt. Machen wir im Sommer mal. Im Sommer.
Also ich bin halt entspannt, was das anbelangt.
Ja, im Sommer können wir mal grillen hier. Sag mal, ich weiß nicht, ob wir das rausschneiden müssen oder nicht. Du solltest ja bei Let's Dance dabei sein, oder?
Oh ja, das
kannst du darüber reden oder nicht?
Nee, darf ich nicht. Darfst also ich kann dir alles im...
Ja, okay, dann schneiden wir das raus. Alles okay.
Also ich kann dir das... Also ich darf es halt nicht erzählen.
Okay.
Ja. Okay. Aber,
dass wir jetzt darüber reden, das können wir drin lassen? Du bist nicht dabei.
Ist auch egal. Ich versuche mich mal so vorsichtig wie möglich auszudrücken, ne?
Ja.
Also wir waren im Gespräch, aber ich konnte nicht.
Okay.
Das darf ich, glaube ich, verraten.
Okay. Bist du ein guter Tänzer?
Nee. Also, ich kann mit den Schultern ein bisschen. Also,
mit den Schultern. Ja, das ist ja schon mehr gefragt als mit den Schultern da, ne?
Also, ich bin nicht der schlechteste Tänzer, aber auch nicht der beste. Du, absoluter Durchschnitt, glaube ich.
Ja.
Ja.
Oh Mann, das ist.
Aber wenn die Kamera aus ist, kann ich dir Infos dazu geben?
Ja, Leute.
Ich würde es auch jetzt gerne, Freunde. Ich würde es
Ihr werdet es nicht, aber ich werde es erfahren und kann es euch leider nicht sagen.
Also, ich würde es wirklich gerne machen. Leute, ich würde euch gerne alles erzählen. Ist auch sehr spannend. Ihr würdet die Geschichte gerne hören wollen. Aber ich darf halt nicht, ne?
Ja, ein bisschen Mysterium, ein bisschen Geheimnis muss auch dabei sein.
Ich darf halt nicht.
Es ist einfach so. Sag mal, wie viele Tourtermine spielst du? Unglaublich viel, ne?
Ach, Moritz, Diggi, Alter. Das ist so, als würde mich jemand mit einem riesen Vibrator oder Dildo ins Gesicht peitschen, Alter. Ich schwör's dir, während ich einen Apfel im Mund habe, macht mich so fertig, Alter. Diese Kacke, was heißt Kacke, um Gottes Willen? Ich liebe es. Es sind aktuell einfach zu viele.
Aber du kommst ja nicht mehr raus.
Ne? Nee, guck mal, ich sehe die Kollegen immer wieder, ausverkaufte Show, grandios, wow. Und dann schaue ich auf den Tourplan, 4 Termine im Monat, wo ich mir denke, Digga, willst du mich verarschen? Hamburg, Köln, Frankfurt, München. Wo ich mir denke, Alter, so leck mich, mach mal Emstetten voll, mach mal Lingen voll. Mach mal Osnabrück voll.
Ich wusste gar nicht, dass es Lingen gibt.
Ja.
Kannte ich bisher nicht.
Ich habe gespielt da, volle Hütte. Ja. Wo ich mir denke, komm, Alter, mach mal Karlsruhe oder mach mal Gelsenkirchen. Oder wo ich mir denke, übertreibt nicht mit euren 4 Terminen im Monat, ausverkauft und verkauft euch als Michael Jackson. Gott hab ihn selig. Wo ich mir denke, also ich habe jetzt...
Du spielst 100 Termine, oder?
Mehr. 100 Termine sind ein Fliegenfurz. Also ich habe jetzt seit Anbeginn der Tour... gefühlt 30 bis 40 Termine im Halbjahr gehabt, über 2 Jahre, rechne es hoch.
Ja, ist viel.
Ist viel, also es ist halt, das, was halt so ein bisschen too much ist, sind so 4 Termine in der Woche, finde ich zu viel, aber das haben wir jetzt auch geändert mit der neuen Tour. Alles cool, war ja auch für uns das erste Mal, checken, wie es ist. 4 Termine in der Woche sind zu viel, aber das, was mich am meisten halt, ich komme halt nicht zu den Open Stages. Das heißt, ich
testest muss... Testest du in deinem Solo so ein bisschen?
Leider, ja. Leider manchmal zu viel, als ich möchte. Mhm. Aber was soll ich machen, Digga? Wenn ich nicht zu den Open Stages komme, muss ich halt auf Tour testen.
Und du hast dann einfach so ein Mittelteil,
wo
ein
bisschen... Ja, wo ich halt so...
Hast du Opener dabei?
Nee. Weil die Show ist zu lang.
Ja.
Also ich fange um 8 an und bin 20 nach 10 von der Bühne so.
Ey, so lang warst du?
21:45 und so.
Du machst doch immer noch so Fragestunden mit den Leuten.
Genau, die habe ich neu angefangen. Das habe ich letztes Jahr im Dezember erst angefangen, testweise nur, um zu gucken, wie es ist. Die Leute haben es so dermaßen abgefeiert, dass ich jetzt am Anfang der zweiten Hälfte mal eine Fragerunde mache. Da ist eine Box im Foyer, wo die Leute ihre Fragen reinschmeißen können. Ich beantworte diese dann und das war's. Dann packe ich die wieder zurück und mein Programm geht weiter.
Crazy. Und danach machst du noch Fotos mit den Leuten?
Bis zu einer gewissen Kapazität.
Also weil wenn 1000 Leute da sind, das geht irgendwann
geht nicht mehr. Geht nicht. Also ich mache Autogramm, also Autogramme mache ich nicht, Bilder mache ich nur. Mhm. Weil Autogramme kannst du nur bis zu einer Kapazität von 200, 300 Leuten machen. Das geht dann noch. Mhm. Aber ich habe ja keine 300er, 200er Locations.
Du spielst jetzt immer 1000 oder so?
Naja, der Durchschnitt sind 800, 900, das sind 700, 800, 900. Das sind so der Durchschnitt. Das größte ist jetzt Tempodrom mit 2,6. Und kleinste auf dieser Tour war 170.
Ah, cute.
Kassel Komödie hieß das, glaube ich. Mhm. Geil, hat Spaß gemacht. Und sehr klein war das. Und ja, ich mache halt Bilder. Ne? Also einfach Bild, fertig.
Zack, zack, zack.
Mehr kannst du nicht machen.
Nee.
Ist zu viel.
Also. Und wie lange brauchst du dann nach dem, kannst du sofort pennen dann? Schläfst du dann um 12? Oder bist du noch irgendwie, gehst du noch Shisha-Bar oder, oder noch eine Serie gucken im Hotel? Oder?
Ja, also ich schaue dann immer, also nach den Shows schneide ich für gewöhnlich Videos.
Ach, echt geil.
Ja, es hilft mir halt, um runterzukommen auch ein bisschen. Ja. Und schaue halt ein bisschen Serie und dann werde ich irgendwann müde und schlafe. Aber neuerdings lese ich halt immer ein Buch vorm Schlafengehen. So. Kumpel hat mir ein Buch empfohlen, lese ich gerade.
Liest du Romane? Also Fiktion?
Also oder? Ich mag Krimis, ich mag auch Selbsthilfebücher manchmal. Also zurzeit lese ich, das heißt glaube ich, das Glücksprinzip oder irgendwie sowas. Hm. Lese ich einfach so ein bisschen, um die eigene Psyche so ein bisschen zu stärken. Aber alles, wenn es gut ist, lese ich es.
Ja.
Ich lese halt auch, ich würde nicht sagen, dass ich viel lese, aber ich lese auch nicht wenig.
Das ist gut. Gut, mache ich auf jeden Fall zu wenig. Ich muss auf jeden Fall mehr Instagram und TikTok abstellen. Hast du ein Problem? Hängst du viel auf TikTok und Instagram?
Leider ja. Es ist eine Berufskrankheit. Es ist echt eine Berufskrankheit.
Weil wir müssen ja damit umgehen. Ne? Ja. Also wir machen Stories. Klar, jetzt könnte man sagen, so du postest das und dann guckst du nicht dahin. Aber man guckt auch die Zahlen. Und ja, man guckst
Moritz, hier und da. Das Problem ist, jeder Mensch, zum Beispiel meine Frau, dafür bewundere ich sie und liebe ich sie. Ich hänge viel auf TikTok und auf Insta und sie meckert nicht. Ich habe sie letztens gefragt, Schatz, warum meckerst du eigentlich nicht, wenn ich permanent am Handy bin? Weißt du, was sie gesagt hat? Weil das unser Brot auf den Tisch bringt.
Ja.
Und damit hat sie auf das Banalste runtergebrochen, recht. Was nützt es dir, der beste Comedian in Deutschland zu sein, wenn dich keine Sau kennt? Was bringt die Leute dazu, dich zu kennen? Genau das. Also benötigt das auch Hingabe, Zeit und viel Kraft. Und das mache ich. Ich schaue mir die Zahlen an, ich schaue mir die Views an, ich schaue mir die Kommentare an, ich interagiere mit meinen Leuten. Warum? Weil das hält den Algorithmus hoch. Hm. Warum ist der Algorithmus wichtig? Weil dadurch deine Videos ausgespielt werden.
Wir huldigen dem Algorithmus.
Also es ist nun mal wichtig. Also jeder, klar, wenn du nicht auf die, also wenn du nicht angewiesen bist darauf und du bist dann deswegen die ganze Zeit darauf, dann bist du halt ein Volldepp. So, also warum? Dann kümmere dich um deine Frau, kümmere dich um deine Kinder. Aber ich bin halt sehr darauf angewiesen.
Komplett.
Leider.
Komplett.
Ist so.
Hast du ein Ziel? Olympiastadion oder?
Oh, dazu habe ich eine schöne Anekdote. Vor 7 Jahren hat mich meine Agentin damals gefragt, was willst du erreichen? Mhm. Ich weiß noch ganz genau, wir saßen in Berlin, Berlin Mitte irgendwo, Schöneberg saßen wir. Und da hat sie mich im Café gefragt, was willst du erreichen, was ist dein Plan? Und ich habe geantwortet, ich möchte so groß spielen wie möglich, weil ich so viele Menschen wie möglich erreichen möchte. Oh, da, ganz blauäugig, gerade angefangen. Heute 2016, 17 war das, paar Jahre später, heute sage ich mir, ich möchte tagtäglich in allen Belängen ein besserer Comedian werden. Mhm. Vollkommen egal, ob groß, klein, groß ist natürlich schön, verdienst ein bisschen was, kannst deine Familie besser ernähren, pompöser, geilere Shows, gar kein Thema, 300 Leute sind auch fantastisch, tolle Show, so. Aber ich möchte geil sein, Mann. Ich möchte ein guter Comedian sein. Ich möchte geilen Scheiß schreiben. Weil nach all diesen Jahren ist eine Sache konstant geblieben. Am meisten macht es Spaß, wenn ein neues Bit funktioniert.
Ja, es gibt kein besseres Erlebnis. Gefühl. weil du trägst diesen Gedanken in dir und die Frage, kann ich das übersetzen?
Ja.
Schaffe ich das, den anderen Leuten rüberzubringen? Moritz, dann funktioniert das, das ist
die
das Beste.
Hand aufs Herz. Ich habe vor leeren Tribünen gespielt, jetzt sind die Shows ausverkauft. Geil, Hammer, top. Ich hatte kein Geld, jetzt habe ich Geld. Geil, Hammer, top. Unterhaus 120 Leute gespielt, erste Mal, wow, als würde ich Olympiastadion spielen. Admiralspalast 1600, genau, auch geil, extrem geil, hammergeil. Schön gemacht, alles erlebt. Aber das Gefühl, was mir immer wieder einen Kick gibt, ist, wenn ein neuer Gedanke auf der Bühne funktioniert.
Das nutzt sich auch nicht so ab, wie du hast ja gesagt, du hast eine Abnutzung Unterhaus und auf einmal macht dann irgendwie Admiralspalast nicht mehr so einen Kick. Aber dieses Gefühl lässt nie nach. Ja.
Weil es immer wieder aufs Neue Glatteis.
Du weißt es nie.
Und das ist das, was ich will. Ich möchte neue Sachen schreiben, neue Sachen entwickeln, permanent kreativ sein und immer wieder Act Out, visuell, im Wort, offensiv spielen, defensiv spielen, einfach ein geiler Comedian sein.
Ja, das ist auf jeden Fall, und das ist nie vorbei. Ja, nee. Das hört nie auf, dass man da immer weiter lernt. Ne?
Es gibt einen Satz, den habe ich mir angeeignet auf der Bühne in all den Jahren. Sei der Comedian, den du selber gerne auf der Bühne sehen wollen würdest.
Ja.
Diesen Satz habe ich irgendwann verinnerlicht. Immer wenn ich auf die Bühne gehe, sage ich mir das.
Manchmal fragen Leute auf Social Media, findest du dich eigentlich selber lustig? Oder schreiben so, du findest dich wohl selber sehr lustig. Ich so, ja, natürlich. Mhm. Ich muss Fan von den Sachen sein, die ich selber mache. Ansonsten, wie soll ich sonst entscheiden, ob das gut ist? Warum würde ich mich auf eine Bühne stellen, wenn ich mich nicht lustig finde?
So, das ist auch das Schwachsinn. Das ist, also mir stellen die Leute diese Frage auch. Und ich denke mir, Digga, ein Bäcker wird doch nicht sagen, seine Brötchen sind scheiße. So.
Also, ich bin sehr mittelmäßig, ich kaufe mein Brot.
Ja, natürlich. Also ich finde mich sehr lustig. Ich finde mich privat auch sehr lustig. Und genau deswegen machen wir, weil wir... Ich meine, wir in dem Moment, wo wir entscheiden, darüber zu reden, lachen wir selber rüber. Wir denken, oh, geil. Das heißt, wir finden es schon lustig. Dein Gedanke, auf den du gekommen bist,
ja.
Klar findest du dich lustig. Sonst könntest du den Job nicht machen.
Muss sein.
Sonst wärst du ein Hack oder ein Animateur oder irgendjemand, der in... Ey, ich will nichts ab... Also alles hat seine Daseins... Ich will nicht haten. Alles gut. Alles hat seine Daseinsberechtigung, aber du bist realer, wenn du auch selber über die Sachen lachst.
Dieses Animateur, ich habe das auch manchmal, wenn eine Show irgendwie noch ein bisschen lahm ist und man, ich kann Energie geben und einiges machen, aber manchmal denke ich mir, ich möchte jetzt auch nicht der Animateur sein. Also irgendwann kippt das in Richtung so, hey, let's have a good time. Und ich so, nee, ich will Witze erzählen, ich will euch jetzt nicht hier anpeitschen.
Judy Carter hat in ihrem Comedy Bible oder in irgendeinem Buch war das auf jeden Fall geschrieben, dass Animation, also Nachahmung, die einfachste und simpelste Form der Comedy ist.
Komplett,
ja. Weil es null Eigeninitiative erfordert, außer das Talent nachzuäffen.
Ja, ja, das ist richtig. Von daher, ja, vor allem, was du eben gesagt hast, wenn du nur das Ziel hast, möglichst groß zu spielen, dann kannst du in diese Hackfalle tappen, weil natürlich kannst du immer größer spielen, wenn du dann wirklich nur darauf achtest, wie kriege ich jetzt hier die meisten Leute. Mhm. Und ich glaube zum Beispiel auch bei meiner Comedy, ich glaube, es gibt da eine gewisse Grenze. Mhm. Aber das ist das, was ich liebe. Das ist teilweise sehr dark. Manche Leute verstört es. Manche Leute sagen, hier ist meine Grenze. Aber das ist halt mein Zeug. Und wenn ich real bleiben will, dann ich mache das immer mit einem Augenzwinkern und ich will nicht, dass die Leute da verstört sitzen. Aber für manche Leute ist es einfach nichts. Und das ist auch okay.
Das ist eine Sache, die ich verstehe, dass es so ist, aber Alter, da denke ich auch, manchmal werde ich für Sachen angefeindet, wo ich mir denke, Leute, das ist nur Comedy, Mann, entspann dich doch mal. Vieles, was ich erzähle, ist doch auch, also ich übertreibe es natürlich. Natürlich nutze ich das Werkzeug der Übertreibung, um das alles intensiver zu
gestalten. Sonst ist ja auch nicht lustig.
Ja, und ich denke mir, entspannt euch doch einfach. Das ist ein Konstrukt in dem Moment generiert. Klar ist das Fundament Wahrheit, weil ich es auch selber lustig finde, weil der Impuls wahrhaftig ist. So, aber ich kann doch da euch auch irgendeinen Scheiß erzählen und ihr nehmt das ernst. Und ich, Digga, das ist Stand-up. Chill mal, entspann dich mal. So.
Dinge werden ja erst lustig, indem wir Dinge sagen, die eigentlich, die man normalerweise nicht sagt, die übertrieben sind, die total absurd sind. Ansonsten machen wir Poetry Slam. Keine Ahnung.
Ich denke mir halt auch, weiß ich nicht. Also, also ich denke tatsächlich, ja, wenn du eine gewisse Nische von Comedy bedienst, ist das oben irgendwann erreicht. Aber da musst du halt auf andere Gebiete überspringen. Zum Beispiel das, was du jetzt machst, ist ja super. Podcast zum Beispiel. Ja. Ne? Du machst halt, sagen wir mal, mit deinem Material hast du eine gewisse Kapazität erreicht. Mehr geht es nicht. Aber dann sehen dich jetzt andere Menschen beispielsweise über deinen Podcast. Und dann ziehst du die Menschen, die du auch im Podcast generierst, immer wieder neu dazu auf deine Comedy. Und so kann das dann auch wachsen.
Ich merke das ja auch schon, dass ich mag das, weil Leute mich auf eine Art und Weise kennenlernen, ob das jetzt meine Unternehmerlaufbahn, meine Suchtgeschichte, Kinder, Familie, ja, die verschiedenen Facetten, die mich ausmachen, mein Leben ausmachen und teilweise dadurch die Comedy auch besser funktioniert. Die Comedians, die ich super finde aus den USA, von denen weiß ich persönlich auch relativ viel, ob es jetzt Bill Burr, Louis C.K.
Wer ist dein Lieblingscomedian?
Naja, der absolute King ist halt schon irgendwie Louis C.K. Es ist irgendwie so schade, das zu sagen, weil es irgendwie jeder sagt. Früher mochte ich auch, gehe ich jetzt im April hin zu Jimmy Carr, okay. Spielt Tempodrom, ist eher so One-Liner. Bill Burr finde ich auch grandios, aber auch diese ganze neue Garde von Samuel, Mark Normand, Shane Gillis.
Shane Gillis,
ja. Shane Gillis hat einfach, Shane Gillis hat so eine Natürlichkeit.
Ja.
Das wirkt so, das nicht das letzte, das vorletzte Special von ihm auf YouTube, was irgendwie so 20 Millionen Views hat, ist grandios. Das ist, das liebe ich. Wer ist dein, hast du einen All-Time-Favorite?
Ja, mein All-Time-Favorite ist aber nicht, also ich finde, also Dave Chappelle finde ich am besten, aber nicht, also der ist halt jetzt faul geworden und scheiße und so, also jetzt macht er nicht mehr viel, er lebt nur noch seine Legende und so, klar, gar kein Thema, ich mag es aber halt, wie er eine eigene Atmosphäre generiert, so, der kann dir halt auch Scheiße verkaufen, so, der generiert eine eigene Atmosphäre.
Grandioser Geschichten erzählt.
Ja, halt, ne? Aber für mich ist jetzt zur Zeit der beste Bill Burr.
Ja. Sein Red Rock Special. Boah. Auch was er für Themen anfasst, so, da würde ich sagen, so, okay, da brauche ich noch 20 Jahre, um diese Themen anzufassen.
Ich habe zwischenzeitlich Pause gedrückt und habe einfach geflucht, boah, du Fixer, fick dich, Digga, oh, ist das genial, boah.
Da kommt auch so, Alter, wie hast du das geschafft?
Meine Frau sitzt neben mir und denkt mir, wir haben nicht mal annähernd etwas so Gutes in Deutschland. Und ich sitze neben mir, ja, danke, Alter. Aber hat sie vollkommen recht,
Mann. Aber die Kultur ist auch noch zu jung. So gib der deutschen Szene und du siehst ja die Leute auch Leute, die seit 2-3 Jahren dabei sind, gib denen 10, 15, 20 Jahre.
Aber Moritz, der Typ ist einfach. Also ich habe mir halt Paper Tiger 5-mal angeschaut, ne?
Ja.
Und ich denke mir, Mann, Alter, wie gut bist du, Alter? Wie gut kannst du sein, Mann? Wie gut kannst du sein, Bill Burr? Ja, das ist brutal, Alter. 2017 von Louis C.K. habe ich mir 6-mal gegeben, so. 5-6-mal gegeben, so. Weil ich einfach, einfach Symphonie, Alter.
Bill Burr, auch diese ganzen Themen so man sollte nie eine Frau, es gibt keinen Grund, eine Frau zu schlagen. So, ja, man sollte es nicht tun, aber mir fallen 1000 Gründe ein.
Ja.
Und dann einfach da reinzugehen, in der heutigen Zeit, da haben wir alle auch nicht die Eier für und auch nicht die und auch noch nicht die Skills.
Ja.
Und du musst halt, je krasser das Thema ist, je größer müssen deine Skills sein.
Ich gebe dir ein Beispiel. Mark Normand heißt der?
Mark Normand.
Ich glaube, Mark Normand hat einen Witz über den Nahostkonflikt jetzt gerade gebracht.
Mhm.
So über Israel, Palästina und Gaza.
Mhm.
Hat einen Witz gebracht. Kannst du in Deutschland nicht machen.
Nicht. Hast du das Special von Shahak gesehen? Shahak hat ja ein Special gemacht
zum
Thema.
Noch nicht. Wo läuft's? Wo läuft sein Special?
Ne, auf der hat kurz nach dem 7. Oktober, nach dem Angriff,
habe ich nicht gesehen.
Hat der so gerifft auf der Bühne zu dem Thema und noch ein paar Jokes.
Schau ich mir an. Auf Englisch oder auf Deutsch?
Beides.
Er hat
zweimal gemacht.
Aber
für ihn ist natürlich, er ist selber Israeli, er hat auch irgendwie palästinensische Wurzeln, er kann darüber reden.
Ja, ja, klar.
Ich würde, würde ich jetzt gerade nicht machen.
Nee.
Das Thema, was irgendwie am meisten
die Leute. Vor allen Dingen in Deutschland ist das natürlich, also in Deutschland kannst du das nicht machen. So.
Ja.
Also ich bin auch ganz ehrlich, diesen Witz, den Mark Normand gemacht hat. Ne? Ja. Also nicht in 100 Jahren, nicht mal wenn man mir Geld gebe, würde ich diesen Witz wiederholen, weil
ja, aber es ist halt, Comedy ist, wie wär's das, Tragedy plus Time.
Ja.
So, heutzutage 9-11-Witze können wir machen, so. Ja. Machen wir. So, 11. September oder ja, Zweiter Weltkrieg. Ja, mittlerweile, ja. Ein, zwei Jahre danach hättest du gesagt, so, kannst du nicht machen. Mit der Zeit geht das.
Ja, also Deutschland ist noch sehr jung, was Comedy, Stand-up-Comedy anbelangt.
Wir haben halt auch nicht diese Kultur in Deutschland, die es in Amerika und auch in England gibt, dass tragische Dinge mit Humor verarbeitet werden. Und das ist nicht so tief verwurzelt in der deutschen Kultur.
Ja, ja.
Aber ja.
Mal gucken, wie sich die Zeit, also in 10 Jahren, wie sich das alles entwickelt. Ich bin gespannt. Wir haben gute Comedians am Start, gute Menschen, die gute Kunst machen. Und mal gucken,
wie es weitergeht. Ich wünsche dir auf jeden Fall nur das Beste. Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ich danke für die Pseudo-Einladung.
Ja. Alles gut. Komm gerne nochmal wieder. Und nochmal ein Hinweis auf meine kleine Tour. Bin gespannt. Ich freue mich mega. Mir geht auch ein bisschen der Arsch auf Grundeis, bin ich ehrlich.
Ja.
So diesen Schritt zu gehen.
Ist es die erste Tour?
Ja.
Wie lange hast du denn bisher gespielt? Was waren deine
längsten? 45.
Okay. Wie lange beabsichtigst du zu spielen?
Ich denke, also Material so 70,
vielleicht 70. Dann kann ich dir nur einen Tipp geben.
Ja.
Das war das Erste, was ich lernen musste, als ich auf Tour ging. Es ist ein Marathon, kein Sprint.
Ja, wahrscheinlich die ersten Auftritte werden, holt euch trotzdem Tickets, sie werden günstiger sein als später dann, aber wir machen das gemeinsam, wir üben das zusammen.
Aber ja. Mit Marathon meine ich zum Beispiel, wenn du anfängst aufzutreten, ist nahezu jeder Comedian sofort beabsichtigt, die zu haben, die zu catchen, die zu kriegen.
Ah, du meinst während des Auftritts?
Während des Auftritts.
Zeit zu lassen.
Genau, ja. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Wenn es gut ist, was du machst, kommen die. Mhm. Aber du musst nicht in den ersten 10 Minuten so dermaßen Energie ballern oder so intuit sein, dass du halt einfach die Mitte oder das Ende vernachlässigst, sondern leg deinen Fokus auf den gesamten Auftritt, auf die ganzen 70 Minuten.
Ja.
Weil das habe ich am Anfang, das hat mir niemand gesagt.
Du hast direkt losgesprintet.
Ich hab mit einem Sprint angefangen, ja. Und habe dann halbtot bin ich dann durch die Zielgeraden geschlichen, so, weißt? Also war fürchterlich, weil ich wollte die sofort haben, sofort begeistern.
Klar, du, vor allem, wenn man dann eher so 10, 15, 20 Minuten Spots spielt, ja. Wo man ja durchballert.
Ja, ja. Und dann war es irgendwann wie ein Flugzeugabsturz, der dann so in Zeitlupe abstürzt.
So gerade noch irgendwie die Landebahn erreicht. Ja. Irgendwie.
70 Minuten ist eine Hausnummer, Digga. 70 Minuten musst du halt, also alles sollte halt gut sein, nicht nur der Anfang.
Ja.
Deswegen, also konditionier dich, nimm dir Zeit, pack dir an unsicheren Stellen immer irgendeinen Anker hin, wo du sagst, okay, damit, also geh immer mit einem Plan B und mit einem Plan C auf die Bühne und lass es so aussehen, als hättest du keinen Plan.
Das ist sowieso die Grundlage von Stand-up. Und was ich beabsichtige ist, ich muss noch den Rahmen schaffen, es geht auch, ja, es ist sehr persönlich und es wird auch um meine Geschichte gehen. So der Bogen von meiner Startup-Zeit, wie bin ich zu dem geworden, der ich bin, nüchtern, meine Drogenzeit. Also so ein bisschen so einen Bogen zu spannen, dass außerhalb der Jokes auch eine Storyline dabei ist.
Ne? Klar, und das, natürlich. Ist immer am besten. Ist geile Geschichte, geile Story. Immer, also mein persönlicher Geschmack, immer geiler, wenn es eine zusammenhängende Story ist und man einen roten Faden hat. Finde ich persönlich immer, aber das ist aber Geschmackssache.
Ist Geschmackssache, auf jeden Fall. Ich freue mich mega drauf. Ich wünsche dir nur das Beste. Wir sehen uns bei den Mics auf jeden Fall. Normalerweise kann jetzt jeder hier sagen, was er verkaufen will, aber die Leute, hey, geht auf osanjaran.de oder
sehr
auf dein Instagram, holt euch Tickets für die Show.
Sehr, sehr gerne. Würde mich freuen.
Danke dir für deine Zeit und du erzählst mir jetzt, warum du nicht bei Let's Dance dabei warst.
Macht's gut, Leute.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.